Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Es gibt fast 100 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland. Da fällt die Wahl durchaus schwer, denn die Wahl haben wir. Wie findet man also die passende Versicherung? Worauf sollte man achten? Und wer entscheidet eigentlich überhaupt darüber, welche Leistungen die Kassen übernehmen und welche nicht? Das beschäftigt uns in den nächsten 2 Stunden. Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe, auf Ihre Erfahrungen, auf Ihre Fragen. 0800 2254 2254. Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Das geht auch ganz wunderbar unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Gesetzliche Krankenkassen. Und da sind ja nun mal 90% der deutschen Versicherten dort versichert bei den gesetzlichen Krankenkassen. Was sie leisten und was nicht, das beschäftigt uns. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit Ihrer gesetzlichen Krankenkasse oder auch von Ihren Erfahrungen, wie Sie eine gesucht haben, eine gefunden haben. Und vielleicht auch wollen Sie ja wechseln und haben dann auch dementsprechende Fragen. Wir haben natürlich 2 Experten bei uns. Zum einen haben wir Jürgen Windeler. Er ist Arzt, klinischer Epidemiologe und Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Das ist, um es vielleicht ein bisschen abzukürzen, eine Art Medizin-TÜV in Deutschland. Schönen guten Morgen, Herr Windeler.
Schönen guten Morgen.
Und Thomas Adolf, mit dem sind wir auch verbunden über Internetleitung. Er ist Geschäftsführer von Kassensuche GmbH und betreibt ein Vergleichsportal zu gesetzlichen Krankenversicherungen. Ebenso, guten Morgen, Herr Adolf.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir.
Herr Windeler, vielleicht beginnen wir mit Ihnen. Das Krankenkassensystem in Deutschland, das System der gesetzlichen Krankenkassen, darauf wollen wir uns heute Vormittag ein bisschen konzentrieren. Funktioniert das gut?
Das funktioniert insgesamt gut. Man weiß oder man hat die Lebenserfahrung, dass es in allen Bereichen Probleme gibt und Verbesserungsmöglichkeiten, aber insgesamt funktioniert es gut. Sie haben gerade gesagt, 90% sind in der GKV versichert. Wahrscheinlich werden die meisten mit ihrer medizinischen Versorgung zufrieden sein. Sie werden sich über sehr, sehr, sehr lange Wartezeiten nicht beklagen können. Also insgesamt funktioniert es gut. Wir sind vergleichsweise teuer vergleichsweise nicht so überzeugendem gesundheitlichen Output, wie ich das mal nenne. Aber insgesamt, glaube ich, können wir zufrieden sein.
Teuer, was meinen Sie?
Na, im Vergleich zu anderen Ländern geben wir vergleichsweise viel Geld für gesundheitliche Leistungen aus. Und jetzt würde man erwarten, dass man damit in Lebenserwartung und anderen Dingen ganz oben an der Spitze ist. Das ist aber nicht ganz so.
Darüber wollen wir auch noch reden in diesen nächsten 2 Stunden, wofür eigentlich das Geld ausgegeben wird, ob es auch richtig ausgegeben wird und welche Interessen vielleicht auch die gesetzlich Krankenversicherten haben. Denn die können dann ja doch auch wählen, auch wenn die Leistungen zu großen Teilen gleich sind, aber bei bestimmten wichtigen Punkten eben auch doch nicht. Und das wird uns beschäftigen. Und natürlich auch die Frage, welche Medikamente sind eigentlich überhaupt nützlich? Das ist ja auch etwas, was Sie da überprüfen an Ihrem Institut. Und Thomas Adolf, wie gesagt, Sie betreiben ein Vergleichsportal, gesetzliche-krankenkassen.de. Auch an Sie vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage mit dem System der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Funktioniert das?
Aus meiner Wahrnehmung funktioniert das sogar sehr gut. Ich habe natürlich einen etwas anderen Zugang dazu. Ich sehe es vielleicht ein wenig mehr aus der versicherten Sicht. Und da ist es natürlich ein bisschen schwer, weil man hat nicht so oft Kontakt wirklich mit seiner Krankenkasse. Man geht mit der versicherten Karte zum Arzt und bekommt eine Leistung. Da ist ja nicht unbedingt die Krankenkasse immer der erste Ansprechpartner. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das anschauen, das ist vielleicht auch ein schönes Thema, wie stehen wir eigentlich im internationalen Vergleich da, dann ist der Wettbewerb, den wir haben in Deutschland, weil eben Krankenkassen um Versicherte buhlen müssen. Sie müssen sie für sich gewinnen mit Service, mit Leistung, mit anderen Vorteilen. Ein aus meiner Sicht großer Treiber für ein versichertenorientiertes System. Anders als in anderen Ländern, wo wir zum Beispiel Einheitskrankenkassen haben, wo eben nicht so orientiert nach dem Sinne der Versicherten gehandelt wird.
Aber ist dieser Wettbewerb auch gut für die Gesundheit der Menschen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann Herr Windeler noch besser beurteilen aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Aus meiner Sicht ja, weil man bestimmte Leistungen bekommt, die man sonst vielleicht nicht bekäme. Aber ob das jetzt wirklich die Leistungen sind, die entscheidend sind, dass man gesund wird, das muss man dann auch wieder hinterfragen, weil wir halt doch uns in einem sehr kleinen Rahmen bei den freiwilligen Zusatzleistungen bewegen. Aber ich glaube, das werden wir auch gleich noch ein bisschen näher betrachten.
Das werden wir besprechen, denn der Rahmen ist wirklich tatsächlich sehr klein. Er liegt nämlich bei gerade mal 4%, weil 95 bis 96%, ich glaube, das ist so die Zahl, ne? Der Leistungen sind überall gleich bei den 100 gesetzlichen Krankenkassen. Das ist einfach so vorgeschrieben. Das ist so ein Leistungskatalog. Und was die anderen, sind es 4% oder sind es 5? Was nehmen wir für eine Zahl? 4%.
Lassen Sie
uns 4 nehmen, oder was nehmen wir?
Einverstanden.
Gut, nehmen wir 4. Also 96% sind festgelegt und bei den 4%, da können die gesetzlichen Krankenkassen sich unterscheiden, variieren, bestimmte Dinge anbieten oder eben auch nicht. Ein Stichwort ist natürlich auch die Homöopathie, aber nicht nur. Und über all das wollen wir reden und auch Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254. Schreiben Sie uns auch gerne unter gespräche@deutschlandfunkkultur.de. Gesetzliche Krankenkassen, was sie leisten und was sie nicht leisten. Erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen, was Sie auch von Ihrer Krankenkasse erwarten, inwieweit Sie zufrieden sind oder inwieweit Sie vielleicht auch frustriert sind und wechseln wollen. Auch dazu gibt es sicherlich viele Fragen und auch mögliche Antworten. Und was Ihnen eigentlich überhaupt wichtig ist beim Thema gesetzliche Krankenkassen und den Leistungen, die wir da bekommen. Haben Sie Fragen, wenn Sie wechseln wollen, sich jetzt eine neue Kasse suchen wollen, denn das Wahlrecht besteht und es gibt 100 Kassen in Deutschland. Nicht jeder kann in jede Kasse, aber auf jeden Fall wechseln ist immer auch möglich und darüber wollen wir auch reden, unter anderem mit Thomas Adolf, der ein Vergleichsportal für gesetzliche Krankenkassen in Deutschland betreibt. Warum sollte man eigentlich wechseln, wenn, da haben wir nochmal die Zahl, 96% der Leistungen bei allen Kassen gleich sind?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, man muss auch erstmal sagen, was sind diese 96%, über die wir hier so reden? Das sind die wirklich entscheidenden 96%. Das heißt also, man kann keine wirklich schlechte Kasse wählen. Man bekommt bei allen wirklich alle wichtigen Leistungen. Ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste, was wir festhalten müssen. Worüber wir hier sprechen, sind Leistungen, die über das hinausgehen, was wirklich notwendig ist. Und da muss man schon sagen, ja, es kann Sinn machen, wenn es bestimmte Dinge gibt, die man selbst für sich wichtig erachtet und die seine aktuelle Kasse nicht bezahlt. Einfach mal 2, 3 Beispiele. Ganz, ganz wichtig ist den Deutschen, das können wir aufgrund der Nachfrage belegen, zum Beispiel die professionelle Zahnreinigung. Und da gibt es eben Krankenkassen, die das einmal pro Jahr komplett bezahlen oder einen Zuschuss dazu leisten in nennenswerter Form. Wenn das meine aktuelle Kasse nicht tut, mir es aber wichtig ist, dann kann das ein Punkt sein, von wahrscheinlich mehreren, warum ein Wechsel Sinn macht. Ich kann zum Beispiel auf Osteopathie Wert legen. Das können Krankenkassen auf freiwilliger Basis erstatten. Das werden die nicht unbegrenzt tun, aber durchaus mehrere hundert Euro sind da bei einigen Kassen drin. Oder auch ein Beispiel, ich darf in Deutschland ja mein Krankenhaus frei wählen. Wenn ich aber ein anderes wähle als das, in das ich ärztlich eingewiesen werde und das verrechnet höhere Sätze, dann muss ich diese Differenzkosten selbst bezahlen. Und da gibt's halt Kassen, die sagen, nein, das musst du nicht tun, du darfst das Krankenhaus wirklich frei wählen, diese Mehrkosten werden wir dir nicht weiter berechnen. Das muss man alles nicht haben, um gesund zu werden, aber vielleicht ist es einem persönlich wichtig. Und dann macht es Sinn, sich eine Krankenkasse zu suchen, die genau diese Leistungen anbietet.
Also da geht es bestimmt, mehr den Menschen, ich meine, Sie bekommen das ja mit, wo da die Fragen auch gestellt werden, mehr darum, bestimmte Leistungen zu bekommen oder Geld zu sparen?
Leider, das muss ich ganz ehrlich sagen, ums Geld sparen. Also die Suche nach möglichst günstigen Beiträgen wird viel mehr genutzt als die Suche nach umfangreichen Leistungen. Und da sage ich ganz bewusst leider, weil es ist keine Leistung, jetzt ein Zehntelchen Beitragspunkt zu sparen, 2 Euro im Monat oder irgendetwas. Das ist schön, ja, aber wenn ich eine Leistung bekomme, für die ich ansonsten im Jahr so und so viel 100 Euro selbst bezahle, die mir wirklich hilft in vielen Dingen, wichtige Dinge, erweiterte Leistung für Haushaltshilfen zum Beispiel oder häusliche Pflege, wenn ich krank bin und es wirklich brauche, da reden wir über ganz andere Dinge als 2 Euro Beitragsvorteil im Monat. Und das ist leider in der Breite aus meiner Wahrnehmung noch nicht wirklich angekommen.
Wie kann man denn überhaupt sparen, wenn der Krankenkassenbeitrag doch eigentlich gleich ist? Überall bei 14,6%.
Ja, das ist nur der Grundbeitrag, der fix ist. Die Krankenkassen dürfen auch mehr nehmen, wenn sie mit dem zugewiesenen Geld nicht auskommen. Und bis auf eine Kasse sind das momentan alle, die einen solchen Zusatzbeitrag erheben. Und dementsprechend, ja, hat man natürlich... es liegt ja nicht daran, dass jetzt eine Krankenkasse unbedingt schlechter wirtschaftet oder einfach einen zu teuren Wasserkopf hat, sondern es liegt einfach auch an der Versorgungssituation, wo leben die meisten der Versicherten, sind das sehr teure Gebiete, sind das günstigere Gebiete. Da hat natürlich vielen Einfluss darauf, welche Ausgaben eine Krankenkasse hat und daran bemisst sich natürlich auch, was sie an Beitrag einnehmen.
Dieser Zusatzbeitrag liegt so bei ungefähr 1%, ne?
Gesetzliche liegt aber 1,3, also der durchschnittliche rechnerische.
Durchschnittlich, genau.
Das ist ja unterschiedlich. Durchschnittlich, ne? Ist kein echter Durchschnitt, sondern ist ein rechnerischer Durchschnitt. Das muss man auch beachten. Ja, also die Gesetzgebung sagt, damit müsste es sich ausgehen. Aber tatsächlich ist es, es ist eine gewisse Spanne, die wir haben. Also wir haben von 0 Zusatzbeitrag bis zu insgesamt 17% Gesamtbeitrag. Das heißt also, da sind wir natürlich in einem Zusatzbeitrag von 2,4%.
Also, und den können die Kassen mehr oder weniger selbstständig festlegen? Oder wie läuft
den
das?
Den können sie selbstständig festlegen auf Basis ihrer Haushaltsplanung, müssen sich das aber von ihrer Aufsichtsbehörde genehmigen lassen. Also es ist nicht so, dass die nach Gutsherrenart hingehen können und sagen, so, wir nehmen jetzt mal so und so viel, sondern sie müssen das schon zeigen, warum sie es brauchen und sich dann auch genehmigen lassen.
Und die Versicherten müssen das dann mehr oder weniger schlucken oder wechseln die Kasse?
So ist es, ganz genau.
Jürgen Windeler, wir haben es ja schon darüber gesprochen, über diese 96%, die Kassen alle übernehmen müssen. Ich glaube, um die kümmern sie sich, also um die große Mehrheit der Leistungen, die gesetzliche Krankenkassen in Deutschland finanzieren müssen. Reden wir mal darüber, was sie eigentlich genau finanzieren müssen und nach welchen Kriterien das eigentlich entschieden wird. Das tut ja dieses Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Ich habe es schon gesagt, man könnte es so als eine Art Medizin-TÜV beschreiben, kümmert sich um evidenzbasierte Entscheidungen in Gesundheitsfragen und berät, und das ist, glaube ich, das Zentrale, auch den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss. Vielleicht muss man denen, das ist ein sehr wichtiges Gremium, was nicht allzu sehr bekannt ist, vielleicht müsste man diesen Bundesausschuss mal kurz erklären, weil dort werden nämlich entscheidende Dinge besprochen, was die Übernahme von Kosten angeht, ne?
Ja, in der Tat. Also der gemeinsame Bundesausschuss, den vermutlich wirklich kaum jemand kennt, ist das wesentliche zentrale Entscheidungsgremium für die gesetzliche Krankenversicherung. Teilweise übrigens auch für Teile der privaten Krankenversicherung. Also das wirkt da sozusagen hinüber. Aber eben insbesondere für die gesetzliche Krankenversicherung. Der gemeinsame Bundesausschuss sitzt in Berlin. Er heißt deshalb gemeinsam, weil es früher unterschiedliche Ausschüsse für den ambulanten Bereich gab, also für die Hausärzte, Fachärzte und für die Krankenhäuser. Das ist dann Anfang der 2000er Jahre zusammengelegt worden, eben in einen gemeinsamen Bundesausschuss. Und dort so eine Art Gremium, in dem die Interessenverbände, das bedeutet auf der einen Seite die gesetzlichen Krankenversicherung, auf der anderen Seite die Vertreter der niedergelassenen Ärzte, Vertreter der Zahnärzte, Vertreter der Krankenhäuser und Patientenvertreter, die allerdings nur ein Beratungs- und kein Stimmrecht haben an dieser Stelle, beteiligt sind. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Nein. Dort beraten und Entscheidungen treffen über das, was die gesetzliche Krankenversicherung bezahlen soll. Aber nicht nur das, sondern auch, wie bestimmte Dinge gemacht werden sollen. Also der gemeinsame Bundesausschuss ist zuständig und kümmert sich sehr intensiv auch um Qualitätsaspekte. Wenn er also etwa festlegt, dass eine bestimmte Leistung jetzt im Krankenhaus oder im niedergelassenen Bereich gemacht werden kann, zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung, dann wird in der Regel auch gleichzeitig dazu, jedenfalls bei etwas komplexeren Leistungen, dazu entschieden, festgelegt, wie und von wem, mit welcher Qualifikation diese Leistungen gemacht werden können.
Was sind denn da für Leistungen, sage ich mal, in den letzten Jahren dazugekommen? Vielleicht haben wir mal ein Beispiel, was dieser gemeinsame Bundesausschuss beschlossen hat.
Ja, da geht's also, sagen wir mal, quer durch den Garten, kann man sagen. Es sind Leistungen etwa zur Früherkennung von Neugeborenen dazugekommen. Es gibt eine seltene Muskelerkrankung, für die eine erbliche Muskelerkrankung, die kleine Kinder betrifft. Dort ist ein Früherkennungsverfahren eingeführt worden auf der Basis unseres wissenschaftlichen Berichts. Es ist ein Verfahren zur Psychotherapie in den Leistungskatalog aufgenommen worden, systemische Therapie, für bestimmte Einsatzgebiete, ebenfalls auf der Basis eines Berichts von uns. Also es ist alles dabei von Bestrahlungsverfahren, Psychotherapie, wie ich gerade gesagt habe, Früherkennungsverfahren insbesondere. Arzneimittel ist ein ganz anderes Thema, da kommen wir sicherlich noch drauf. Aber
ein großes Thema, ja. Ein großer Kostenfaktor,
genau. Ja. Aber es ist nichts dabei, was, sagen wir mal, nicht in diesen Bereich fallen würde.
Ja, darüber reden wir natürlich auch noch, über Arzneimittel, welche übernommen werden und welche nicht. Das ist auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, weil es ja auch da um Interessen der Pharmaindustrie geht, aber auch um die Rolle der EMA, also dieser Europäischen Zulassungsbehörde. Aber gibt es denn eigentlich auch, um nochmal bei den Behandlungsmethoden zu bleiben, gibt es auch etwas, was dann wieder rausfliegt aus diesem Katalog? Weil es sich einfach nicht bewährt hat?
Ja, gab es, muss man dazu sagen. Es gibt, der gemeinsame Bundesausschuss verabschiedet sogenannte Richtlinien, in denen steht dann drin, was gemacht werden darf und was nicht. Und in einer dieser Richtlinien für die niedergelassenen Bereich gibt es eine Anlage 2. Da steht drin, was die gesetzlichen Krankenkassen nach Votum des gemeinsamen Bundesausschusses nicht, und zwar gar nicht, auch nicht als Satzungsleistungen, nicht mehr bezahlen dürfen. Da ist eigentlich in den letzten Jahren so gut wie nichts dazugekommen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Gesetzgeber die Hürden dafür, dass der gemeinsame Bundesausschuss etwas aus der Versorgung ausschließen kann, erhöht hat. Und insofern hat da in den letzten Jahren eigentlich, ist da wenig, ich glaube gar nichts, in diese Richtlinie, doch, aber wenig in diese Richtlinie hineingekommen. Eher, sagen wir mal, in Differenzierung, dass bestimmte Bereiche, das eine, also ich nehme mal die Akupunktur als Beispiel hier, das ist eigentlich auch schon einige Zeit her. Dort ist die Akupunktur ausgeschlossen, mit Ausnahme einiger Indikationen, für die ein positiver Nutzennachweis vorliegt. Also solche Situationen gibt es, aber die Liste wird nicht dauernd länger, um das mal vereinfacht zu sagen.
Haben Sie Fragen zur gesetzlichen Krankenkasse und zu dem, was Krankenkassen übernehmen müssen, was sie vielleicht auch übernehmen sollten? Was sind Ihre ganz persönlichen Erfahrungen und wollen Sie vielleicht wechseln, weil Ihnen bestimmte Dinge wichtig sind, die Ihre jetzige Krankenkasse nicht bietet? Rufen Sie uns an, stellen Sie Fragen. Gesetzliche Krankenkassen, was sie leisten und was nicht. Unser Thema heute Vormittag 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und natürlich, klar, wir sind ein zweiteiliges System in Deutschland. 10% der Versicherten sind in den privaten Krankenversicherungen. Das sind auch nicht unbedingt immer alles Menschen, die sehr viel Geld verdienen, sondern weil sie zum Beispiel Selbstständige sind oder eben nicht unter diese bestimmten Bedingungen fallen, die für gesetzliche Krankenversicherungen wichtig sind. Und dazu schreibt uns Herde, Frau Schmidt, mich würde interessieren, wie Ihre Gäste die Frage beantworten würden, ob es eigentlich überhaupt Sinn macht, in die private Krankenversicherung zu wechseln, wenn man die Möglichkeit hat, um eine bessere medizinische Versorgung zu erhalten. Eine große grundsätzliche Frage. Thomas Adolf, Sie sind natürlich eigentlich Experte für gesetzliche Krankenversicherung, aber es gibt ja auch viele Menschen, die sich zum Beispiel freiwillig versichern bei der gesetzlichen Krankenversicherung, die es eigentlich nicht unbedingt müssten, die auch zu privaten gehen könnten. Würden Sie denen jederzeit empfehlen, dennoch, auch wenn sie die Wahl haben, zur gesetzlichen zu gehen?
Nein, ich würde weder das eine noch das andere eindeutig empfehlen, weil wir einfach zwei ganz unterschiedliche Systeme haben. Und wenn ich das auf den Punkt bringen möchte, dann würde ich sagen, Sie haben in der privaten Krankenversicherung eine lebenslange Leistungssicherheit, weil Sie machen einen privatrechtlichen Vertrag, der nicht gegen Sie gekündigt werden kann. Und die Leistungen, die Sie dort festgeschrieben haben, erhalten Sie garantiert bis zum Lebensende. Das heißt, Sie wissen, was Sie bekommen. Aber Sie wissen nicht, was Sie künftig dafür bezahlen werden. Die Beiträge werden aktuarisch kalkuliert und müssen es eben ausgleichen. Und um es mal etwas einfach zu sagen, heute wissen Sie, was Sie zahlen, aber wie sieht es da in 10 Jahren aus? Es kann sein, dass die Beiträge explodieren. Ich sage nicht, dass Sie es tun, aber es könnte sein. Oder Ihr Einkommen sinkt und Sie müssen es trotzdem bezahlen. Also Sie wissen nicht, können Sie sich die Beiträge dafür morgen tatsächlich leisten. Auf der anderen Seite haben wir das gesetzliche System. Der Leistungsumfang, der ist von Ihnen nicht beeinflussbar. Sie müssen sich mit dem abfinden, was die Politik oder letzten Endes der gemeinsame Bundesausschuss, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, Herr Windeler, aber was dort entschieden wird, das müssen Sie für sich als Leistungsspektrum akzeptieren. In der privaten können Sie es frei aussuchen, weitgehend. Und da ist es im Grunde auch jederzeit änderbar. Ist ja auch in der Vergangenheit passiert, zum Beispiel das Sterbegeld wurde ja vor einiger Zeit mal herausgenommen. Das heißt, theoretisch ist es möglich, dass dort auch mal Leistungen herausgenommen werden, aus Kostengründen zum Beispiel. Aber die Finanzierung dafür, die ist ein Sozialsystem. Das heißt, man zahlt die Beiträge nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und weiß, ich kann es mir auf jeden Fall leisten, auch wenn ich wenig verdiene.
Und weil es einkommensabhängig ist.
Weil es einkommensabhängig ist. Ganz genau, ganz genau. Ja, und damit ist letzten Endes die Frage, was ist mir wichtiger? Eine bestimmte Versorgungssicherheit, dass ich genau weiß, genau die Leistung kriege ich wirklich lebenslang, sie kann mir nicht weggenommen werden. Und einkommensmäßig, ja, das kriege ich hin, dann mag das private System für mich passen, mag, muss nicht. Und im anderen Fall, nein, ich möchte einfach soziale Sicherheit haben, ich möchte einfach auch dort, auch wenn ich gut verdiene, sagen, nein, das soll auch unterstützend sein, eben soziales System. Wobei ich dann nicht genau weiß, was bekomme ich in 10 Jahren an exakten Leistungen, dann ist für mich die GKV das passende.
Ist ja ein Solidarprinzip, ne? Ist ja auch eine gesellschaftliche, oder letztlich auch eine politische Entscheidung, die man da vielleicht auch fällt, ob man eben auch Teil dieses Solidarsystems sein möchte oder ob man das nicht haben möchte.
Das ist richtig, wobei auch jede Versicherung per se, also auch die private Krankenversicherung, in sich ein Solidarsystem ist, nämlich derer, die in einem bestimmten Tarif versichert sind.
Oder eine Mischkalkulation. Vielleicht kann man es auch so ausdrücken, privatwirtschaftlicher.
Es ist privatwirtschaftlich.
Ja. Susanne Delan schreibt uns, eine Freundin ist nach ihrem Studium durch Unkenntnis und ungünstige Beratung in die private Krankenversicherung eingetreten. Sie arbeitet nun seit Jahren selbstständig beziehungsweise angestellt auf Honorarbasis an einer Volkshochschule. Gibt es eigentlich Möglichkeiten, auch ohne Festanstellung in die gesetzliche Krankenversicherung überzutreten? Welche Wege sind dafür notwendig? Nochmal die Frage an Herrn Adolf.
Ja. Also der, ich sag mal so, dadurch, dass es ein Sozialsystem ist, ist es ja auch fair genug, wenn jemand da herausgeht, dass er nicht so einfach wieder hineinkommen darf. So nach dem Motto, ach, jetzt verdiene ich gut, jetzt möchte ich nicht sozial unterstützend sein, jetzt gehe ich raus in die PKV und ach, jetzt geht's mir schlecht, jetzt möchte ich das andere für mich sorgen, ich gehe wieder zurück ins Sozialsystem. Fair ist das nicht. Und dem schreibt der Gesetzgeber aus meiner Sicht berechtigt auch einen Riegel vor und hat die Hürden recht hoch gesetzt, wie man zurück in die gesetzliche kann. Und da ist es eben so, dass eine Sozialversicherungspflicht bestehen muss und die besteht regelmäßig nur dann, wenn jemand abhängig beschäftigt ist, also angestellt ist, unter 55 ist und nicht über einem bestimmten monatlichen Einkommen verdient. Das sind knapp 5.400 Euro pro Monat. Nur dann ist man automatisch sozialversicherungspflichtig. Als Selbstständiger einfach zu sagen, ich möchte jetzt wieder in die gesetzliche zurück, das funktioniert tatsächlich nicht.
Also so ein ganz einfacher Wechsel ist dann doch nicht möglich. Man, ab einem bestimmten Punkt hat man eine Entscheidung zu treffen im Leben.
Korrekt. Und die kann lebenslang sein. Das muss man sich gut überlegen. Es gibt natürlich, wie oft im Leben, immer noch Wege und Möglichkeiten. Gar keine Frage. Wenn ich unter 55 bin, muss ich mich halt anstellen lassen und mein Gewerbe für ein Jahr oder so abmelden und so lange einfach mal angestellt arbeiten, dann kann ich wieder zurückkommen. Sowas kann funktionieren oder funktioniert. Es gibt, ja, wirkliche Umgehungsmöglichkeiten, würde ich sagen, hat der Gesetzgeber recht erfolgreich verhindert. Maximal noch, dass man übers Ausland geht, wo es diese Trennung nicht gibt. Aber das sind Spezialfälle, das muss man sich ganz genau anschauen.
0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Übrigens auch gerne Fragen dazu, was eigentlich gesetzliche Krankenkassen übernehmen müssen, was sie vielleicht darüber nehmen sollten, nach welchen Kriterien eigentlich entschieden wird, wie, warum eine Kasse Leistungen übernimmt. Das sind zum Beispiel auch Fragen, die Jürgen Windeler sehr gut beantworten könnte, der Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, der ist bei uns genauso, aber auch Thomas Adolf, der ein Vergleichsportal für gesetzliche Krankenversicherungen betreibt. Und am Telefon ist Heide Schlingenmann aus Hitzacker. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ihre Frage, Ihre Anmerkung.
Genau, ich habe die Frage, also ich bin schwer behindert und brauche einen Elektrorollstuhl und ich hatte lange Zeit oder über 20 Jahre mit einem Sanitätshaus 20 Kilometer entfernt sehr gut zusammengearbeitet und dann wurde plötzlich als ein Elektrorollstuhl fällig wurde dann die Kostenübernahme von der Krankenkasse abgelehnt und ich bekam einen anderes Sanitätshaus, was in Köln 500 Kilometer entfernt angesiedelt ist, übernimmt und werde jetzt von einer Filiale von Berlin aus versorgt sozusagen. Aber das erschwert das Ganze für mich unglaublich, weil ich immer wieder so vor allen Dingen in der Sensorik Probleme mit dem Elektrorollstuhl habe. Dann braucht es eine ganze Zeit, bis jemand den holen kann oder angucken kann, holen kann und so weiter. Also und
es ist deutlich umständlicher für Sie geworden, ne?
Ja, was macht das für einen Sinn? Also ich fühle mich sehr schlecht versorgt an der Stelle.
Ja, ich reiche das mal weiter, die Frage. Mhm. Herr Windeler, vielleicht können Sie das beantworten?
Ja, nicht wirklich, weil in die Situation, die Hörerin beschreibt, ist eine, die vielleicht jetzt bei ihr besonders eindrücklich ist und auch große Auswirkungen hat, aber natürlich eine vergleichsweise nicht so seltene, weil Krankenkassen in verschiedenen Bereichen, in diesem Fall geht es jetzt um die um das Sanitätshaus, in verschiedenen Bereichen Verträge mit, ich sag jetzt mal, Zulieferern, um das in Anführungsstrichen zu setzen, schließen können und das auch tun und mit Zulieferern dann natürlich Verträge abschließen, die möglichst günstig bestimmte Leistungen anbieten können. Es kann dann dazu kommen, und die Chörin beschreibt das ja sehr plastisch, es kann dann dazu kommen, dass die Wege oder andere Aufwände, die die Versicherten treiben müssen, um dann an diese Zulieferer, von diesen Zulieferern ihre Leistungen zu bekommen, dass die größer werden oder auch Wege schwieriger werden. Wir haben das Ganze auch im Arzneimittelbereich, wo es unter Umständen passieren kann, dass eine Patientin oder ein Patient in die Apotheke kommt mit einem Rezept und andere Medikamente bekommt, als sie gewohnt ist, wo das Gleiche drin ist, aber die vielleicht anders aussehen. Das ist jetzt nicht so schwerwiegend wie bei der Hörerin, aber diese Konsequenzen sind aus den Vertragsgestaltungsmöglichkeiten, will ich mal sagen, der Kassen ergeben sich daraus. Und was Herr Adorf eben gerade gesagt hat, das hat natürlich wieder umgekehrt damit zu tun, dass die Kassen Interesse daran haben, dort, wo es irgendwie möglich ist, die Leistungen, die sie bezahlen müssen, möglichst günstig bezahlen zu müssen, damit sie eben, kommen wir wieder auf das Thema, ihre Zusatzbeiträge nicht erhöhen müssen.
Das heißt, Frau Schlingelmann muss mit der Situation leben, auch wenn es für Sie ja nun wirklich in Ihrer ganz besonderen Situation so schwierig ist?
Na, ich würde, das muss es immer relativ. Die Regelung ist erstmal so.
Beschweren jetzt, kann man sich trotzdem.
Ja, beschweren, ich würde das ja nicht gleich Beschweren nennen, sondern es lohnt sich, jedenfalls ist das meine oder auch die Erfahrung anderer Leute, es lohnt sich speziell in solchen schwierigen Fällen noch einmal ruhig und ohne Beschwerde vielleicht als erstmal mit seiner Krankenkasse zu sprechen.
Frau Schlingmann, haben Sie es schon versucht?
Ja, ich versuche immer alles Mögliche, genau, ich kämpfe. Und dann wird gesagt, ja, es geht nicht anders. Und wegen eben dieser scheinbar kostengünstigeren Lösung, die aber wirklich keine kostengünstigere ist, weil die Anfahrtswege viel, viel teurer sind und ja, und sich dadurch auch viel mehr Kosten ergeben haben, wenn ich das jetzt so beobachte, wie oft ich da nicht zurechtkomme und dann Unterstützung brauche. Genau. Also ich erlebe nicht, dass die Krankenkasse da sparen kann.
Also da hat man zumindest eine Argumentation, hätte man zumindest eine Argumentation in der Hand, glaube ich, ne? Wenn man das dann aufführt, die Kosten, die dann höher sind, letztlich am Ende des Tages. Hätte man da Erfolg, Herr Windeler, wenn man das konkret nachweisen kann?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also natürlich ist es erstmal so, die Hörerin hat das gerade gesagt, es gibt eben Regelungen und natürlich werden die Krankenkassen wie jeder andere auch, das gilt fürs Finanzamt und das gilt für jede andere Institution, sich erstmal auf Regelungen, an denen sie gar nichts machen können. Man kann sich natürlich in letzter Konsequenz dann beschweren, aber man kann eben nach meinen Erfahrungen schon versuchen, der Krankenkasse seine besondere Situation, möglicherweise eben, wie Sie es gerade genannt haben, mit ergänzenden Informationen, dass das doch eigentlich nicht teurer ist oder sogar teurer ist in letzter Konsequenz mit Begleitkosten, kann man versuchen, wir haben gerade gesagt, sie kämpfen, kann man versuchen, zum Erfolg zu kommen. Ob das gelingt und ob das erfolgreich ist, hängt von verschiedenen, von der Krankenkasse, vom Sachbearbeiter, von allen möglichen Dingen ab. Aber ich sage, es lohnt sich dort zu intervenieren.
Herr Schlingmann, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen... Ja, Herr Adolf, Sie wollten noch was anmerken?
Ja, vielleicht einfach noch als Idee. Also wenn man bei der eigenen Krankenkasse auf der Sachbearbeiterebene nicht weiterkommt, würde ich mir überlegen, ein nicht Beschwerde, aber vielleicht, ja doch, warum eigentlich nicht, das an den Vorstand zu richten. Mhm. Das wird dann wirklich auf hoher Ebene betrachtet. Ebenso hineinzuschreiben, die Beispiele, wie oft dieser Service in Anspruch genommen wurde und aus Ihrer Sicht, dass einerseits für Sie eine schwere Belastung darstellt und andererseits eben auch nicht die Kosten der Kasse senkt. Es ist gut möglich, dass das einfach nicht möglich ist, dass die Kasse aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen in Ihrem Fall eine Ausnahme macht. Das kann einfach sein und dann ist das auch kein böser Wille Ihnen gegenüber, sondern ist einfach tatsächlich einem vertraglichen System geschuldet. In dem Moment ist Ihre einzige Chance, da muss man leider sagen, tatsächlich zu überlegen, die Kasse zu wechseln. Das könnte erfolgreich sein, aber muss es nicht, weil auch andere Krankenkassen dort wiederum eigene Verträge haben. Was genau. Ich mir vorstellen kann, aber bitte, das ist jetzt wirklich nur eine Idee, dass Sie sich eine Kasse, dass Sie schauen, welche Krankenkassen sind nur in Ihrem Bundesland geöffnet. Das heißt, wenn eine Kasse jetzt nur in Ihrem Bundesland geöffnet ist, dann wird sie nicht unbedingt einen Vertrag mit einem Anbieter in einem weit entfernten anderen Bundesland haben. Also nicht 500 Kilometer entfernt, wahrscheinlich zumindest nicht. Das heißt, die Chance, dass Sie dort diese wohnortnahe Versorgung bekommen, könnte bei einer rein regional geöffneten Kasse größer sein. Aber da müssten Sie sich dann tatsächlich mal ransetzen und da vielleicht 3-4 Kassen durchtelefonieren und schauen, ob Sie dort vielleicht in der Richtung weiterkommen.
Heide Schlingmann, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen geholfen. Ich danke Ihnen sehr jedenfalls für diesen Anruf und wünsche viel Erfolg bei der Lösung Ihres Problems. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen allen.
Danke, tschüss. Danke, tschüss. Und am Telefon ist Andreas Hoch oder Hoch aus Coburg. Ja. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Frage, Ihre Anmerkung?
Meine Anmerkung ist, ich bin Krebspatient. Ich habe metastasierendes Prostatakarzinom und die einzige Diagnostik, die zur Kontrolle meiner Krebserkrankung hilft, ist ein PET-CT. Meine Krankenkasse hat seit 2014 bis 2020 die Kosten übernommen fürs PET-CT.
Was ist das genau?
Das ist ein CT, das...
Ein spezielles CT-Verfahren.
Spezielles CT, gut, genau. Ja. Und 21 musste ich viermal im Jahr ins PET-CT und auf einmal 21 hieß es, nein, die Kasse übernimmt nicht mehr, der Bundesausschuss hat diese Diagnostik für Prostatakrebspatienten aus dem Katalog entfernt. Meine Frage, gibt es eine Sonderregelung, weil bei mir ist wirklich, das ist auch von der Charité und von anderen Ärzten dokumentiert worden, dass das für mich die einzige Diagnostik ist, um meinen Krebs unter Kontrolle zu halten. Gibt es irgendwelche Sonderregelungen, dass die Krankenkasse trotzdem diese Kosten weiterhin übernehmen muss? Ich habe 2021 mein PET-CT alleine bezahlt und das sind immerhin knapp 2000 Euro, die ich da bezahlen muss.
Also das ist offenbar ein Verfahren, Jürgen Windeler, vielleicht auch die Frage wieder an Sie, ein Verfahren, was erst einmal übernommen wurde, eine gewisse Zeit und dann plötzlich nicht mehr. Was können Sie dazu sagen?
Ja, das ist nun, da sind wir quasi mitten in dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich, dass es einen Katalog gibt von Leistungen, die die Krankenkassen nicht bezahlen dürfen. Und dazu gehört das PET-CT mit bestimmten Ausnahmen, die bezahlt werden dürfen. Oder anders ausgedrückt, es darf bezahlt werden und für bestimmte Dinge nicht. Wenn ich mir hier den Katalog hier angucke, dann ist es tatsächlich so, dass das PET-CT als ausgeschlossene Leistung dort steht. Dort steht allerdings auch, dass es für bestimmte Dinge ausgeschlossen ist. Wenn ich das richtig lese, steht das Prostatakarzinom da nicht drauf von den ausgeschlossenen Dingen. Ich bin jetzt deswegen etwas irritiert. Das PET-CT ist insofern ein schwieriges Thema, weil wir dazu sehr ausführliche Berichte gemacht haben vor vielen Jahren und es eben für bestimmte Anwendungen sehr sinnvoll ist oder sogar notwendig. Das ist das Kriterium für die gesetzliche Krankenversicherung ist. Und für andere Dinge eben unter Umständen für die, und das ist ja der entscheidende Punkt, für die weitere Therapieplanung nicht oder vielleicht sogar ungünstig ist, weil man dort Dinge entdeckt, die man gar nicht besser behandeln kann als als ohne das, ohne die Anwendung. Also ich kann mich nochmal versuchen, an der Stelle schlau zu machen, aber soweit ich jetzt die Unterlagen lese, sehe ich im Moment nicht, dass das Prostatakarzinom als PET-CT-Leistung ausgeschlossen ist. Man muss allerdings an dieser Stelle jetzt, tut mir leid, aber auf noch ein etwas komplizierteres Thema hinweisen, nämlich darauf, dass diese Leistungen in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten unterschiedlich behandelt werden. Ein PET-CT im Krankenhaus ist möglich als Krankenhausleistung, als stationäre Leistung. Ein PET-CT, und zwar das gleiche PET-CT, mag im niedergelassenen Bereich nicht möglich sein, weil der Gesetzgeber hat folgende Regelung getroffen. Im Krankenhaus darf man eine solche Leistung machen, solange sie nicht verboten wird vom gemeinsamen Bundesausschuss. Im niedergelassenen Bereich, bei Fachärzten heißt das insbesondere, darf man diese Leistung nicht machen, solange sie nicht vom gemeinsamen Bundesausschuss erlaubt wird.
Das ist aber sehr komplex.
Ich habe mir das nicht ausgedacht, ja. Es gibt natürlich eine Begründung dafür, warum das so sein soll.
Aber ist das denn ein Verfahren, ich gebe ganz ehrlich zu, ich kannte das bisher noch gar nicht, offenbar eine Art von Computertomographie? Ist das denn irgendwie umstritten?
Das Verfahren als solches ist ein hochtechnisches Verfahren, es ist nicht umstritten. Es ist mehr als ein CT, weil das PET, diese sogenannte Positronen-Emissionstomographie, liefert quasi zusätzliche Informationen, zusätzlich zu der reinen Röntgenaufnahme des CTs. Insofern ist es eine zusätzliche Information, die man dort bekommen kann. Jetzt kommt die nächste Frage.
Ist die wichtig, diese Information?
Ja, das ist genau die entscheidende Frage. Und diese Frage stellt sich natürlich sowieso. Ist es wichtig, die Information? Ist es wichtig für die weitere Therapieplanung? Und die Frage stellt sich ganz besonders, wenn es möglicherweise teurer ist als das, was man schon hat. Und der Punkt ist natürlich, dass der gemeinsame Bundesausschuss in aller Regel dann tätig wird, wenn ein neues Verfahren auf den Markt kommt, eingeführt wird, sich langsam irgendwo etabliert, teurer ist oder überhaupt ein ganz neues Verfahren ist, teurer ist als das, was man schon hat. Und man aus diesem Grund jetzt mal nachgucken möchte, ob dieses Verfahren nun eigentlich besser ist als das, was man bisher schon hat oder überhaupt was taugt. Diese Anforderung nachzugucken, ob es besser ist, ist die Voraussetzung für die Bezahlung im niedergelassenen Bereich, aber nicht die Voraussetzung im stationären Bereich. Um es auf den Punkt zu bringen und sehr zu vereinfachen, wenn er hoch zu einem niedergelassenen Facharzt gehen würde und PET-CT machen lassen würde, dann könnte die Krankenkasse sagen, nein, kommt nicht in Frage. Wenn er sich ein oder zwei Tage ins Krankenhaus begibt und dort quasi das PET-CT machen ließe, was so einfach nicht ist, aber wenn es denn möglich wäre, dann müsste die Krankenkasse das bezahlen. Die gleiche Maßnahme unterschiedlich im niedergelassenen Bereich und im Krankenhaus.
Herr Hoch. Ja, darf ich dazu kurz noch was sagen? Ja. Das mit diesem stationären im Krankenhaus PET-CT machen lassen, das Thema habe ich mit dem Krankenhaus besprochen. Mein behandelnder Onkologe im Krankenhaus sagte mir, ja, das ist richtig, das haben wir auch ein paar Mal gemacht, aber die Krankenkassen sind natürlich dahinter gekommen, wenn jemand zwei Tage genau. Im Krankenhaus ist und ein PET-CT bekommen hat. Dann war denen auf einmal klar gewesen, naja, die rechnen das jetzt stationär ab, aber im Grunde genommen hat ja gar keine richtige Behandlung gehabt. Die haben nur eine Diagnostik gemacht und fertig. Und die Krankenhäuser konnten das dann über die Krankenkasse nicht abrechnen. Das war das Problem. Und deswegen hat mein Onkologe im Krankenhaus gesagt, na hoch, das werden wir nicht mehr tun. Das haben wir gemacht und wir sind jedes Mal auf den Kosten sitzen geblieben. Ja, also da müsste ich wirklich richtig krank sein, wochenlang im Krankenhaus liegen und dann PET-CT oder eine Woche im Krankenhaus liegen und dann PET-CT machen. Aber so kurz, wie das eine zwei Tage stationär aufnehmen und wir machen schon mal ein PET-CT, die Krankenkassen sind da auch schon hintergekommen, dass das nicht Sinn der Sache ist.
Ja, klar, Sie haben völlig recht. Und insofern kommt es jetzt aber hier an dieser Stelle nicht auf die Länge des Krankenhausaufenthaltes an, sondern wie Sie auch angedeutet haben, darauf, ob eine Notwendigkeit für den Krankenhausaufenthalt besteht. Also auf Deutsch, ob sie in irgendeiner Weise krank sind, so dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Wäre die Voraussetzung für eine stationäre Aufnahme. Dann wäre das PET-CT in diesen stationären Leistungen enthalten. In der Tat, wenn Sie sich gesund fühlen, gesund sind und sagen, ich will mal jetzt, nicht freiwillig, ist mir schon klar, ins Krankenhaus oder von ihrem Arzt dorthin gewiesen werden, dann werden die Krankenkassen sich querstellen. Das ist völlig richtig, so wie Sie das beschreiben.
Andreas Sorenkoburg, ich danke für deine. Ja, Herr Adolf, Sie wollten noch kurz ergänzen?
Noch
weil ganz es noch viele weitere Anrufer gibt, deswegen.
Ja, natürlich. Ja. Nur was Sie tun können, Herr Hoch, nur für den Fall, dass Sie es noch nicht getan haben. Sie stellen den Antrag bei Ihrer Kasse, der wird abgelehnt und Sie müssen dann bitte unbedingt ins Widerspruchsverfahren gehen.
Ich bin zweimal im Widerspruch gegangen.
Das haben Sie getan. Alles klar.
Mit Befunden und mit alles, was die Charité und ein anderes Krankenhaus dazu geschrieben haben, dass das die einzige Diagnostikmöglichkeit ist, weil bei mir kein PSA mehr nachweisbar ist, gibt es nur diese Diagnostik, um meinen Krebs zu kontrollieren. Und trotzdem sagt die Krankenkasse, nein, machen wir nicht.
Also gibt es da irgendwann, da hat man wahrscheinlich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, ne, Herr Adolf, ne?
Leider ja. Mhm. Also da fällt mir jetzt leider auch nichts ein, was man da empfehlen könnte, wie man da weitergeht, wenn die Krankenkasse da sich wirklich auf die Hinterbeine stellt und sagt nein.
Hat man da gesetzliche Möglichkeiten? Also wie oft wird dieser vielleicht auch juristische Weg beschritten, dass man vor Gericht zieht?
Ja, das wäre dann der Weg vor die Sozialgerichte. Wir haben in Deutschland eine eigene Gerichtsbarkeit alleine für das Sozialrecht, unter das auch die Krankenversorgung fällt. Das wäre dann der einzige Weg, tatsächlich den Klageweg zu beschreiben, notfalls bis vor das Bundessozialgericht, was allerdings natürlich extrem zeitintensiv, teuer und aufwendig ist. Also Spaß ist das keiner, muss man leider sagen.
Und wenn wir noch ergänzen, Entschuldigung, das ist nicht eine Entscheidung der Krankenkassen oder der Krankenversicherung. Der gemeinsame Bundesausschuss hat das so festgelegt und die Krankenkassen sind daran gebunden. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es da möglicherweise Ermessensspielräume gibt, aber im Kern sind sie daran gebunden. Und ich würde davon ausgehen, dass man beim BSG da nicht erfolgreich sein wird.
Das heißt, bei strittigen Fällen sollte man dann gegen den gemeinsamen Bundesausschuss juristisch vorgehen? Oder was würden Sie, auch wenn es nicht in Ihrem Interesse ist, Herr Windeler, aber wenn jetzt jemand so richtig sauer ist und feststellt, also wirklich alle Faktoren sprechen dafür, dass diese Leistung genauso übernommen werden sollte, wie es eigentlich vorgesehen ist, medizinisch, wenn Ärzte das auch bescheinigen, dann wäre der Klageweg gegen den gemeinsamen Bundesausschuss?
Also ich bin jetzt kein Jurist und insofern bin ich nicht ganz sicher, oder ich wer quasi gegen den gemeinsamen Bundesausschuss vorgehen könnte. Ich bin also überfragt im Moment, ob einzelne Patienten gegen Beschlüsse des gemeinsamen Bundesausschusses vorgehen könnten. Aber jedenfalls wird die Krankenkasse, wenn man quasi gegen sie gerichtlich vorgeht, sich darauf zurückziehen können jedenfalls, dass der gemeinsame Bundesausschuss bestimmte Leistungen, und das ist leider hier der Fall, leider jetzt für Herrn Hoch, explizit ausgeschlossen hat, wenn diese Darstellung, die Herr Hoch beschrieben hat, so tatsächlich stimmt.
Es gibt einen Präzedenzfall, das sogenannte Nikolaus-Urteil. Mhm. Das wurde von einem Herrn Nikolaus erstritten. Da geht es im Grunde darum, wenn ein Patient austherapiert ist, dass er dann Leistungen bekommen darf, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Also da gibt es tatsächlich einen Präzedenzfall. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen, gegen wen konkret die Klage gerichtet war, dass das damals so entschieden wurde. Dazu bin ich auch juristisch nicht genug drinne. Aber es gibt zumindest da einen definitiven Ausnahmefall, auch wo quasi die Grundregelung des gemeinsamen Bundesausschusses, ich würde sagen, overruled werden.
Also es gibt schon auch durchaus juristische Möglichkeiten, auch wenn das ein oft langwieriger und auch sehr vermutlich kräftezehrender Prozess ist. Thomas Adolf, Sie haben es kurz angesprochen. Andreas Sorenkoburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und Heinrich Neumann ruft uns an aus Niedersachsen. Wo genau dort? Schönen guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen. Wir haben gerade Wahlkampf. Es ist Wolfenbüttel. Ich wollte das nicht nur auf Anhieb sagen. Nun ist es raus. Mein Sozialamt bearbeitet meine Anträge nicht. Ich bekomme seit 1.5. keine Grundsicherung und dementsprechend werden auch keine Versicherungsbeiträge bezahlt. Nun ist meine Frage, die Kasse wird ja irgendwann auch Leistungen einstellen oder mich vielleicht sogar rauswerfen und zumindest schon mal höher stufen, wie man da noch verfahren kann, dass man auch Medikamente kaufen kann.
Thomas Adolf, vielleicht die Frage an Sie.
muss ich jetzt ganz akut passen, um ganz offen zu sein. Also es ist so, wir haben in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht, was dazu führt, dass sie nicht einfach von der Krankenkasse rausgeworfen werden dürfen. Das ist der ganz große Vorteil und auch wirklich eine Sicherheit für Sie. Also Sie brauchen jetzt nicht die Angst haben, dass Sie ab morgen überhaupt keine Leistung von der Krankenkasse mehr bekommen. Im konkreten Fall würde ich empfehlen, das aktive Gespräch mit der Krankenkasse zu suchen, die Situation zu erläutern und mit denen gemeinsam zu besprechen, wie das weitere Vorgehen hier aussehen sollte, damit sie möglichst schadlos bleiben in diesem Gesamtfeld.
Haben Sie schon versucht, Herr Naumann, mit der Kasse direkt Kontakt aufzunehmen?
Das kann ich nochmal machen.
Ja.
Vielleicht, das ist auch eigentlich eine ganz gute Kasse, die macht so eine ganze Menge schon. Aber es ist eben die Frage, eine Grundversorgung, also mit einem gebrochenen Bein wird man natürlich auch erstmal behandelt im Krankenhaus. Aber wie das mit einfacheren Sachen ist, wie Ibuprofen oder solche Sachen, auf die man auch dauerhaft angewiesen ist, die sonst übernommen wurden.
Also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob eine bestimmte Leistung tatsächlich jetzt erbracht wird oder nicht. Es geht wirklich um die Grundversorgung, ganz definitiv, die auf die Sie einen Anspruch haben. Meine Empfehlung, sprechen Sie das mit der Krankenkasse in aller Ruhe durch, erklären Sie die Situation. Wie Sie richtig sagen, die Krankenkassen sind gesprächsbereit, das haben Sie auch schon selbst erfahren. Suchen Sie das Gespräch und da wird man sicherlich Lösungen finden. Das ist nichts, was nur einmal vorkommt. Und da wäre ich sehr optimistisch, dass Sie da bis zur Lösung des ganzen Problems einen guten Weg finden.
Ja,
Heinrich Naumann.
Ja. Zur Sozialgerichtsbarkeit möchte ich nochmal sagen, es kann sehr langwierig und werden und man sollte sich da auch einen anwaltlichen Beistand holen. Und selbst das Bundessozialgericht ist nicht immer in dem Sinne in den Rechten bestärkend, die man da durchsetzen möchte.
Da haben Sie offenbar schon eigene Erfahrungen gemacht, oder?
Ja. Es steht schön geschrieben, aber es wird nicht immer alles ganz so angewendet, wie es sollte. Nur, dass sich da Leute nicht zu schnell Hoffnung machen. Es ist eine ganze Menge Arbeit immer.
Heinrich Naumann in Wolfenbüttel, ich danke Ihnen. Danke für den Anruf. Ja, ich wünsche schönes Wochenende, schönes verlängertes Wochenende und auch schon mal einen schönen 3. Oktober. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Gesetzliche Krankenkassen, was sie leisten und was nicht, das ist unser Thema. Welche Erfahrungen machen Sie mit den Leistungen von gesetzlichen Krankenkassen? Was fehlt Ihnen? Würden Sie vielleicht sogar gerne wechseln, weil Sie eben zum Beispiel eine schlechte Erfahrung gemacht haben? Was wären Ihre Kriterien? Was ist Ihnen wichtig? Oder haben Sie auch Fragen dazu, warum eigentlich bestimmte Leistungen übernommen werden und andere nicht? Da gibt es ja auch viele zusätzliche Leistungen, die Kassen eben nicht übernehmen müssen, aber es manchmal tun. Stichwort wäre Homöopathie oder Eigenbluttherapie, ist ja auch so etwas, oder Osteopathie, vieles andere mehr. Rufen Sie uns an mit Ihren Fragen 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Bei uns sind Jürgen Windeler, er ist Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Und Jürgen Windeler, es gibt auch hier einige E-Mails, die tatsächlich auch nach dem guten alten Thema Arzneimittelfragen. Darüber haben wir ja schon zu Beginn der Sendung gesprochen, über Medikamente, die eben zugelassen werden und dann eben von den Kassen übernommen werden oder auch nicht. Das ist ja eine Debatte, die schon seit langer Zeit geführt wird. Auch Fragen nach der Stellung der Pharmaindustrie werden da immer wieder gestellt. Also, man liest ja, dass tatsächlich ein durchaus beträchtlicher Teil von Medikamenten, die neu eingeführt werden, gar keine großen Fortschritte bieten gegenüber den alten. Wie sehen Sie es?
Ja, das kann man vielleicht so ganz pauschal nicht sagen, aber wir haben ja seit 2010 ein System in Deutschland, wo jedes Arzneimittel, was in Deutschland neu auf den Markt kommt, also von den Unternehmen auf den Markt gebracht wird, geprüft wird, ob es besser ist als das, was wir schon haben. Und dass diese Prüfungen werden im Wesentlichen vom IQWiG, also von dem Institut, das ich leite, gemacht. Da kommt raus, dass knapp 50% besser sind als das, was wir haben, und etwas mehr als 50% nicht besser sind als das, was wir haben. Oder jedenfalls es keine guten Daten gibt, die das zeigen. Vielleicht muss man noch mal zwei Sätze dazu sagen, wie es eigentlich dazu kommt. Also Arzneimittel werden über ein europäisches Verfahren, über eine europäische, in Anführungsstrichen, Behörde, die European Medicines Agency in Amsterdam.
Die kennen wir inzwischen sehr gut.
Genau, die EMA, die auch sich mit Impfstoffen intensiv beschäftigt hat, das kennen wir alle. Die lassen Medikamente zu und entscheiden darüber, ob ein Arzneimittel in Europa vermarktet werden kann. Das ist sozusagen die Grundlage.
Vermarktet werden darf, muss man
vermarktet,
sagen. So.
Entschuldigung, ja. Vermarktet werden darf, ja, genau. Mhm. Das ist in Deutschland die Grundlage dafür, dass dieses Arzneimittel auch verordnet werden kann, ohne Einschränkungen.
Aber nicht muss. Nicht jedenfalls muss im Sinne nicht übernommen werden. Muss.
Ja, so, doch, ja. Doch. Ist halt, die Voraussetzung ist nur, dass der pharmazeutische Unternehmer, also der Arzneimittelhersteller, es in Deutschland auf den Markt bringt. Also die Zulassung ist erstmal nur die abstrakte Entscheidung, ihr dürft es, das darf verkauft werden. Dann entscheidet der Hersteller, er möchte es in Deutschland verkaufen. Das ist die nächste Entscheidung. Und wenn er das entschieden hat, dann hat die Krankenkasse das zu bezahlen. Punkt.
Also ein zugelassenes Medikament, was von der europäischen Zulassungsbehörde zugelassen wird und das dann auf dem deutschen Markt verkauft wird und verschreibungspflichtig ist, muss von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.
Ja, eine kleine Einschränkung in dem Bereich, in dem es zugelassen worden ist. Also wenn es für Lungenkrebs zugelassen worden ist, kann ich es nicht für Nierenkrebs verwenden, aber für Lungenkrebs gibt es keine Einschränkungen.
Muss dann eine ganz klare, eingeschränkte Diagnose durch den Arzt geben?
Genau,
und dann dementsprechend die Verschreibung auch.
Genau, wobei die Diagnose, das jetzt in der Regel kein so großes Problem ist. Und in Deutschland wird dann eben nur geprüft, das machen, habe ich eben beschrieben, diese Nutzbewertung seit 2010, ob das Arzneimittel besser ist als das, was wir schon haben. Diese Prüfung und der entsprechende Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses haben aber keine Konsequenzen darauf, ob die Krankenkassen das bezahlen müssen, sondern nur, wie hoch sie diesen Preis gegenüber dem Arzneimittelhersteller gestalten können. Da gibt es dann Verhandlungen, führt jetzt zu weit. Aber es gibt keine in Deutschland, keine, und wenn ich etwas sage, so gut wie keine Einschränkungen, was verordnungsfähige, verschreibungspflichtige Medikamente angeht, die in den Rahmen, die ich beschrieben habe, müssen Krankenkassen bezahlen.
Aber gibt es nicht auch verschreibungspflichtige Medikamente, die die Kassen trotzdem nicht übernehmen müssen? Sowas gibt es gar nicht?
Da müssten mir jetzt, ein Beispiel sagen, damit ich das konkret sagen könnte. Also,
Medikamente, die wirken, die aber vielleicht nicht unbedingt, da sind wir vielleicht doch bei einer grundsätzlichen Frage nach der Gesundheit, wie Gesundheit eigentlich definiert wird. Die wirken, sicherlich wirken, aber vielleicht eher in Richtung kosmetische Fragen, weiß ich. Nehmen wir Haarausfall zum Beispiel. Ja?
Gut, nehmen wir das Beispiel, das berühmte Beispiel des der Potenzunterstützung, wie ich das mal nenne, es gibt eine Regelung, in der Tat, darauf spielen sie an, dass Medikamente, die man in sogenannten Lifestyle zuordnen kann, die also nicht wirklich zur Behandlung von Krankheiten gedacht sind.
Die aber die Lebensqualität erhöhen zum Beispiel,
und,
ne?
Wahrscheinlich, ja. Und die aber dafür auch zugelassen sind und nur dafür zugelassen sind, dass die Krankenkassen nicht bezahlen müssen. Also die Krankenkassen sind dafür da, Krankheiten zu behandeln zu lassen oder auch ihnen vorzubeugen natürlich. Aber eben, so sagt der Gesetzgeber, eben nicht für das, was man dem Lifestyle zuordnen kann.
Aber wo wird da genau die Grenze gezogen? Das sind ja oft auch Fragen der psychischen Gesundheit, die damit zusammenhängen, wenn es um Lebensqualität geht. Ne? Weil Lifestyle ist so ein Begriff, wenn jemand zum Beispiel Haarausfall hat oder Potenzprobleme, dann kann das ja wirklich ein großes, auch psychisches Problem für denjenigen sein, ne?
Ja, aber das stellt sich wie gesagt, auch dieses sind die Zuordnung ist eine Aufgabe des gemeinsamen Bundesausschusses. Da stellt sich dann eben schon die Frage, und die wird dann dort ausführlich debattiert werden, wie groß ist quasi der Krankheitswert im dann auch engeren Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung. Und man wird überall dort, wo man diesen Krankheitswert jetzt sehr deutlich bejaht und was bei allem Respekt eben dann doch deutlich über Befindlichkeiten hinausgeht, da wird man das bejahen, und an anderen Stellen, wo man wirklich sagen kann, naja, in Anführungsstrichen, man würde auch ohne auskommen. Dieses ist jedenfalls keine Leistung, die Krankheiten im engeren Sinne behandeln soll. Dort wird man das als Lifestyle einordnen.
Thomas Adolf, gibt es da Unterschiede zwischen den Kassen?
Also was jetzt die gesetzlich vorgesehenen Medikamente angeht,
das sowieso nicht, das ist klar.
Das sowieso nicht. Wir bewegen uns, also mit dem, was wir eben auch analysieren bei den Krankenkassen, bewegen wir uns natürlich in einem Bereich, der gerade nicht durch den gemeinsamen Bundesausschuss vorgegeben ist und eben auch nicht verboten ist. Also wenn wir sagen, wir haben weiß, das sind die Pflichtleistungen, wir haben schwarz, wir haben die verbotenen Leistungen, wenn du hast ja vorhin zum Beispiel mit dem Bereich Akupunktur angesprochen. Mhm. Es gibt ja noch andere Bereiche, zum Beispiel Übernahme von Heilpraktikerleistungen, also der Behandlung von Heilpraktikern. Es gibt noch einiges mehr. Das sind Leistungen, die ja gar nicht erbracht werden dürfen. Und wenn wir uns zwischen diesen Schwarz- und Weiß-Punkten bewegen, dann haben wir die Kann-Leistungen. Also Leistungen, deren Übernahme den Krankenkassen nicht vorgegeben ist, aber auch nicht untersagt ist. Und da haben wir natürlich die Situation, dass jede Krankenkasse komplett frei ist, diese zu übernehmen oder nicht. Voraussetzung aber immer ist natürlich, es muss eine Indikation bestehen. Also nur weil ich sage, ich möchte, das reicht jetzt auch nicht unbedingt immer aus, sondern es muss schon irgendwo eine medizinische Notwendigkeit bestehen. Ja, man oft auch darüber einfach erwiesen, dass der Arzt es anwendet und nutzt, weil in dem Moment hält er es ja für medizinisch notwendig. Ja, aber das ist natürlich auch mal wieder ein Punkt der Diskussion, auch im Nachgang, war das dann wirklich notwendig? Also insofern ist es auch nicht immer ganz einfach und es kommt hier wirklich ganz speziell auf die Leistung, auf die Behandlungsmethodik an. Was ist tatsächlich hier, was kann übernommen werden, was möchte die Kasse zahlen?
Wie groß ist denn der Bereich dieser Zusatzleistungen, also diese berühmten 4%, über die wir jetzt hier sprechen? Ne? Also die 96% werden ja eben übernommen, das ist klar, das ist einfach vorgeschrieben, das steht so in der Liste, aber dann kommt es eben drauf an, auf diese Zusatzleistungen. Sie haben schon so ein paar erwähnt, also Zahnreinigung haben Sie erwähnt, Sie haben jetzt noch erwähnt, Heilpraktiker zum Beispiel, da gibt es noch vieles andere. Was kommt da eigentlich alles in Frage?
Unglaublich viel. Es ist nichts, was abschließend jemals wahrscheinlich in eine Liste geschrieben werden kann, weil es unglaublich viel ist. Ich gebe nur ein paar Beispiele. Das geht von echten Leistungen, nehmen wir mal Naturheilverfahren, Homöopathie, Osteopathie, traditionelle chinesische Medizin, anthroposophische Medizin und so weiter. Kann man welcher Meinung auch immer sein, aber es kann erstattet werden. Es geht um Zusatzleistungen, da reden wir vielleicht auch über erweiterte Leistungen für künstliche Befruchtung beispielsweise. Wir reden hier über Dinge wie Wahltarife, da gibt es ganz tolle Programme, wo man bei Leistungsfreiheit tatsächlich Geld zurückbekommen kann, das sind bis zu 600 € pro Jahr. Einfach dadurch, dass man nicht mehr als die gesetzlich eingeführten Vorsorgeuntersuchungen macht. Es gibt spezielle besondere Versorgung, zum Beispiel für Chroniker, für Schwerkranke, wo sich Krankenkassen mehr Gedanken gemacht haben, wie man einen strukturierten Prozess aufsetzen kann. Es gibt Auslandsleistungen, der Zahnbereich. Es gibt die Frage des Service. Wie ist eine Hotline erreichbar und mit wem spreche ich dort? Sind das Sozialversicherungsfachangestellte oder vielleicht einfach nur Callcenter-Mitarbeiter? Geschäftsstellen vor Ort, wo liegen sie und, und. Also der Bereich ist unglaublich breit gefächert und letzten Endes gar nicht mit drei Worten beschreibbar.
Also viele tatsächlich Aspekte, die man da beachten kann und ein großer, großer Bereich und tatsächlich auch, und da schließt sich auch die Frage an, tatsächlich hier auch von einigen Hörern, wenn es um Zusatzleistungen geht, bekommen wir auch E-Mails natürlich zum guten alten Thema Homöopathie, was ja natürlich stark umstritten ist. Was ich glaube, das können wir so feststellen, was da von der Wirksamkeit her wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist, worauf aber viele Leute schwören. Und das wird als Zusatzleistung von einigen Kassen angeboten. Dann beschweren sich vielleicht einige Versicherte und sagen, ich akzeptiere das nicht, dass da extra Geld dafür ausgegeben wird und damit vielleicht die Defizite der Krankenkassen, wir hören es ja seit einigen Tagen auch, die wieder mal massiv sind tatsächlich, noch weiter in die Höhe getrieben werden. Welche Rolle spielt das eigentlich? Vielleicht die Frage an Jürgen Windeler, der Sie ja wirklich auf evidenzbasierte Medizin bauen. Diese Zusatzleistungen, zum Beispiel Homöopathie, welche Rolle spielt das in der Debatte für Sie?
Also eine vergleichsweise kleine inzwischen. Erstens mal natürlich mengenmäßig eine kleine. Herr Adorf hat auf die 4% hingewiesen. Also 96% der Leistungen sind oder der Kassenleistungen sind eben festgelegt. Das hat natürlich auch was mit sehr, sehr großen Kostenblöcken zu tun. Insbesondere Krankenhaus und Arzneimittel. Arzneimittel also jetzt verordnungsfähige Arzneimittel. Und dann bleiben die 4% übrig. Und Herr Adorf hat ja den riesengroßen Spektrum sozusagen zwischen muss und darf nicht beschrieben. Das, was natürlich in keiner Weise bedeutet, dass jede Krankenkasse das anbietet. Und aus diesem riesen Topf können sich einzelne Krankenkassen was raussuchen. Bei der Homöopathie ist es so, zum Thema kann ich wenig sagen. Es ist wissenschaftlich nicht belegt. Es ist nicht belegt, dass es besser ist als Placebo. Das weiß jeder. Da muss man einfach sagen, ja, wenn Menschen eben sagen, sie möchten nicht, dass ihre Krankenkasse Homöopathie bezahlt, dann müssen sie sich an den Vorstand wenden und ansonsten die Krankenkasse wechseln. Und wenn sie möchten, dass sie Homöopathie haben wollen, dann müssen sie sich eine Krankenkasse suchen, die das bezahlen möchte. Also ich glaube, die Sachlage ist klar und dann geht es einfach darum, ob man bestimmte Präferenzen jetzt in seiner Krankenkasse haben möchte, ob man die Homöopathika selber bezahlt. Ich glaube, das muss dann jeder für sich entscheiden.
0800 2254 2254 0800 2254 2254, diese Telefonnummer, hat auch Erik Leipold aus Hamburg angerufen. Guten Morgen, Herr Leipold. Oh, unterwegs offenbar.
Ja, genau. Also noch in Hamburg, aber gleich in Schleswig-Holstein.
Klingt fast so wie auf dem Segelboot. Nein, Sie sind im Auto, ne?
Mhm. Ja, es regnet tatsächlich.
Es regnet im schönen Hamburg.
Ich bin quasi als Leistungserbringer tätig im Gesundheitswesen und
was heißt das? Sie sind Arzt oder Pfleger? Oder?
Nee, ich arbeite für eine Hilfsorganisation im Bereich Krankentransport und Rettungsdienst. Mhm. Und da wir natürlich dann halt auch viel mit den Krankenkassen abrechnen müssen, sind wir natürlich auch immer dabei angehalten, wenn wir Auftraggeber, Kunden, Patienten, was auch immer am Telefon haben, über die Kosten aufzuklären und dass die halt die entsprechenden Verordnungen etc. pp. Haben, damit sie nicht selber auf den Kosten sitzen bleiben. Und ganz oft finde ich es halt leider sehr ärgerlich, dass dann über die Krankenkassen halt immer sehr gewettert und geschimpft wird, weil die ja so schlimm sind und immer nur das Geld haben wollen, aber nicht bezahlen. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie für mich halt sehr verständlich, dass auch ich da halt irgendwie wirtschaften muss mit dem Geld einfach der Gemeinschaft. Aber ich hätte halt so einen kleinen Vorschlag oder was, glaube ich, auch viel bringen würde, wäre, wenn auch mal ein gesetzlich Versicherter, bei den Privaten ist es ja ganz normal, aber auch ein gesetzlich Versicherter halt einfach von mir aus einmal im Jahr eine Übersicht zugeschickt bekommt. Das sind die Leistungen, die sie in Anspruch genommen haben und das sind die Beträge, die die Kasse für sie übernommen hat. Weil ich glaube, das würde sehr viel Verständnis dem gegenüber wecken, was dann die Krankenkasse eben doch übernimmt und was eben auch Leistungen einfach im Gesundheitswesen kosten. Weil dadurch, dass wir ja auch im europäischen Vergleich eines der wenigen Länder sind, wo man ja als gesetzlich Versicherter so gut wie gar nichts zuzahlt oder sich zusätzlich versichern muss, weil eben die Krankenkasse so viel übernimmt, habe ich oft das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was überhaupt eine medizinische Leistung kostet. Und deshalb halt auch so ein bisschen diese Vollkasko-Mentalität so ein bisschen herrscht.
Ich reich das mal in die Runde, Herr Windeler, Herr Adolf. Wäre das was?
Wäre ja, super.
Gibt's ja auch.
Die
Patientenquittung, die berühmte, oder? Die kann man, da hat man doch Anrecht drauf, oder?
Ja, der Vorschlag wird ja schon lange, lange diskutiert. Also immer die Frage, ob man eben genauso wie in der privaten Krankenversicherung quasi Transparenz bezüglich der Leistungen herstellen sollte. Also mir scheint das ein grundsätzlich sinnvoller Vorschlag zu sein, mal ganz unabhängig davon, ob er jetzt das Problem löst, was Herr Leipold gerade beschrieben hat. Aber es ist, glaube ich, trotzdem sinnvoll, dass man in welcher konkreten Form auch immer Informationen darüber bekommt, ich sag mal in Anführungsstrichen, was die Krankenkasse für einen tut. Insofern würde ich das ähnlich sehen, wie Herr Leipold das beschrieben hat. Ob es das Problem löst, ist mal eine andere Frage.
Ich würde sogar noch einen Tick weitergehen und sagen, es könnte sogar durchaus kostensenkend sein, weil einfach endlich mal dem Versicherten vor Augen geführt wird, welche Kosten er durch sein individuelles Verhalten teilweise auch verursacht. Also aus meiner Sicht würden die Vorteile auch rein wirtschaftlich bei weitem überwiegen. Es gab ja auch den Ansatz dazu, aber leider ist der ja insofern abgeschmettert worden, dass man das zwar auf freiwilliger Basis bei der Kasse anfordern kann, aber das de facto überhaupt nicht gemacht wird in der Masse.
Herr Leipold, ich danke Ihnen für den bemerkenswerten Vorschlag, da Kostentransparenz herzustellen beziehungsweise Ausgabentransparenz, und wünsche noch ein schönes Wochenende in Hamburg. Danke für den Anruf.
Sehr gerne, tschüss.
Danke, Erik Leipold in Hamburg. Und uns erreichen auch E-Mails zu der Frage, wie man eigentlich im Alter mit auch einem Wechsel umgeht zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung. Da schreibt uns zum Beispiel Arnold Hermann, warum ist eigentlich der Wechsel von der privaten zur gesetzlichen Krankenkasse ab 60 nicht mehr möglich? Wir werden in absehbarer Zeit bis 70 arbeiten dürfen müssen. Mir wurde nach längerem Auslandsaufenthalt mit sehr guter medizinischer Versorgung die Aufnahme schon mit 55 verweigert. Leider habe ich nicht darauf bestanden, bin nun auch im Angestelltenverhältnis in der privaten Krankenversicherung mittlerweile 65 und finde diese Altersbeschränkung diskriminierend. Also der Wechsel im Alter in die gesetzliche Krankenversicherung, das beschäftigt ja auch einige Menschen, die uns per E-Mail schreiben, und das beschäftigt auch Günter Krause. Wir gehen noch mal kurz nach Hamburg zurück. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Das beschäftigt Sie auch, wenn es um den Wechsel geht, ne?
Ja, das ist richtig. Und zwar habe ich hier da sozusagen gegebenen Anlass, dass ich einmal im Sommer 2020 einen Unfall hatte bei einem Sturz über 3 Stufen, mir den Oberschenkelmuskel, den vorderen, abzureißen. Und das passierte mir unglückseligerweise ein Jahr später am anderen Bein, also 2021 wieder. Und in beiden Fällen verordneten die Krankenhausärzte im Anschluss an die operative Behandlung eine elektrische Bewegungsschiene. Und diese Bewegungsschiene, habe ich mich dann also kündig gemacht, liegt wohl nicht im Leistungskatalog der Techniker Krankenkasse. Und da war ich sehr enttäuscht, weil ich bin seit über 30 Jahren in dieser Krankenkasse pflichtversichert. Und mir wurde immer gesagt, ja, die leisten fast alles und sehr viel. Und da habe ich gedacht, nur das ist ein Selbstgänger. Und mir wurde auch gesagt, ja, die AOK, die hätte das geleistet. Und die hanseatische Merkur auch. Warum die Technikerkrankenkasse nicht? Und im ersten Jahr des ersten Unfalls, da sagte die Technikerkrankenkasse, ja, also das haben wir gar nicht im Katalog. Und außerdem, da sie ja vom Krankenhaus verordnet bekamen, dass sie die ersten 4 Wochen absolut ruhig in Streckstellung liegen müssen und dann erst die Bewegungsschiene einsetzen dürfen, ist das unsinnig. Also die Bewegungsschiene muss sofort eingesetzt werden und daher leisten wir nicht. Es gelang dann also nach 10 hin und her und ringen, dass sie immerhin 180 Euro übernahmen. Und im zweiten Jahr, da haben die Ärzte des anderen Krankenhauses vom ersten Tag nach der OP sofort die Bewegungsschiene verordnet. Aber nicht, weil ich nachgefragt hätte, sondern weil sie das eben aus eigener Erwägung getan haben. Und da hat die Technikerkrankenkasse geleistet, allerdings auch nur zu 2/3. Und da habe ich dann also irgendwie aus Wut habe ich gesagt, so, jetzt wechsle ich die Krankenkasse, habe das aber bislang nicht gemacht, weil mir gesagt wurde, im höheren Alter, ich bin 72 und Rentner, da sei das unsinnig und würde also nicht mehr so erfolgreich sein.
Dann reiche ich das mal rein. Vielleicht die Frage an Sie, Thomas Adolf. Also wir haben jetzt 2 verschiedene Dinge. Zum einen der Wechsel von der privaten in die gesetzliche, aber hier auch innerhalb des Bereichs der gesetzlichen Krankenkassen. Vielleicht beginnen wir mal damit. Ein Wechsel in einem bestimmten Alter, spielt das eine Rolle?
Von gesetzlicher zu gesetzlicher Krankenkasse? Nein. Der große Vorteil ist, wir haben einen sogenannten Kontrahierungszwang. Das bedeutet, jede Krankenkasse, die sich in dem Bundesland geöffnet hat, in dem sie leben oder arbeiten, muss sie aufnehmen, wenn Sozialversicherungspflicht besteht. Das heißt, sie können sich also frei aussuchen und sagen, ich möchte dorthin gehen. Und die Krankenkasse kann nicht sagen, nein, du bist mir zu krank oder warum auch immer zu alt. Das ist nicht zulässig. Das wird sie auch nicht tun. Insofern besteht dort, was das angeht, kein Risiko. Im Gegenteil, es kann sogar vorteilhaft sein, weil manche Krankenkassen eben durchaus auch für Personen höheren Alters oder auch Personen, die eben bestimmte Krankheiten, schwere Krankheiten haben, Chroniker oder ähnliches sind, erweiterte Versorgungsleistungen anbieten. Das heißt, es kann also sogar sehr vorteilhaft sein, im hohen Alter die Krankenkasse zu wechseln. Was ich allerdings immer empfehle, ist, vorher das Gespräch mit der Krankenkasse zu suchen, wenn ich eine bestimmte Erkrankung habe oder einen bestimmten Anspruch habe, und einfach mal mit denen drüber zu sprechen. Liebe Leute, wie geht ihr denn im Einzelfall damit um? Lasst uns das mal diskutieren. Das kann man wunderbar entweder am Telefon oder auch an der Geschäftsstelle mal persönlich. Man bekommt einen Eindruck von der Krankenkasse, wie leistungsbereit ist die, wie freundlich sind die, fühle ich mich dort gut aufgehoben und wie gehen die eben mit meinen konkreten Anforderungen hier um. Und wenn ich da ein gutes Gefühl habe und denke, dort entsprechend besser versorgt zu sein, kann ich auch mit 72 wie Sie oder sogar noch mit 80 oder älter ohne Probleme die Krankenkasse wechseln. Und wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich nach 12 Monaten wieder zurück. Das ist keine Entscheidung für die Dauer, sondern eine Entscheidung für 12 Monate Maximum. Das heißt, ich kann praktisch ohne Risiko ausprobieren, ob ich mich woanders besser aufgehoben fühle oder nicht. Und das ganz unabhängig vom Alter. Wie gesagt, gesetzlich zu gesetzlich, privat zu gesetzlich, was ganz
das sind wir genau. Bei einem anderen Aspekt, Günter Krause, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen geholfen. Das heißt, Sie könnten wechseln, wenn Sie wollen. Aber ich habe so aus den Worten von Thomas Adolf gehört, vielleicht erstmal mit der Techniker Krankenkasse in Verbindung treten, ja, und dann sehen, was doch möglich ist, ne?
Ja, oder auch mit der neuen. Also herauszusuchen, welche ein, zwei anderen Kassen sprechen mich besonders an. Dann mit denen auch im Vorfeld zu sprechen, bevor ich mich zum Wechsel dorthin entscheide.
Günter Krause in Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen.
Auf jeden Fall.
Viele Grüße. Und dann nochmal die E-Mail von Arnold Herrmann, die ich schon zitiert habe. Eine andere Problematik, aber auch da geht es um den Wechsel im Alter. Von der privaten in die gesetzliche. Das beschäftigt einige hier, das merke ich. Da gibt es mehrere E-Mails auch zu diesem Thema. Da ist Arnold Herrmann nicht die Einzige oder der Einzige. Also diese Altersbeschränkung beim Wechsel in die gesetzliche. Wie genau ist das geregelt und gibt es da vielleicht doch noch Möglichkeiten zurückzugehen in die gesetzliche?
Ja, also das Alte ist nicht 60, sondern 55, ab dem das Ganze schwierig wird.
Das schwierig, war kleine, aber ist das...
Nein,
geht doch,
bis
oder?
Bis zu nein. Unmöglich wird. Ja. Also, wie gesagt, das gesetzliche System ist ein Sozialsystem. Wenn ich mich aus diesem Sozialsystem verabschiede und in die private gehe, ist das zulässig und in Ordnung. Aber ich muss dann halt damit rechnen, dass ich nicht wieder zurück in das Sozialsystem komme. Warum das jetzt so konkret mit diesem Alter und mit diesen Anforderungen so gesetzt ist, weiß nicht, Herr Windeler, ob Sie dazu mehr sagen können. Ich kann nur die Parameter erkennen und sagen, so und so geht es, so geht es nicht. Wissen Sie, warum gerade dieses Alter so gesetzt wurde?
Nein. Ist auch nicht mein, ist nicht mein Zuständigkeitsbereich.
Gut, wir müssen also von der unendlichen
weil dann die Kosten vielleicht nach oben
ausgehen.
Vielleicht dann die Kosten
natürlich,
nach oben
je älter man wird, desto höher werden die Kosten, desto weniger Zeit bleibt de facto,
für die Beitragszahlung.
Die Möglichkeiten sind unterschiedlich, die Beitragszahlung, richtig. Das mag alles damit zusammenhängen, warum man gerade 55 genommen hat, keine Ahnung. Aber trotz allem, es ist keine freie Wahl, auch unter 55 nicht, ob ich zurückgehe ins Sozialsystem oder nicht, sondern es ist an die Voraussetzung gebunden, dass ich sozialversicherungspflichtig beschäftigt bin. Ab 55 habe ich praktisch keine Möglichkeit mehr. Es gibt noch so ganz kleine Möglichkeiten, wenn ich beispielsweise überhaupt nicht berufstätig bin, kein Einkommen habe, einen Familienangehörigen habe, der sozialversicherungspflichtig ist, also schon mal einen Ehepartner habe, der sozialversicherungspflichtig, um genau zu sein. Da gibt es so ein paar ganz kleine Möglichkeiten, aber das ist auf die Masse betrachtet Einzelfälle.
0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Gesetzliche Krankenkassen, was sie leisten und was nicht. Wie ein Wechsel möglich ist, zumindest innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen. Wir haben es gehört, der ist nicht allzu kompliziert. Wechsel zwischen privater und gesetzlicher ist schon ein bisschen schwieriger. Rufen Sie uns an mit Ihren Fragen. Und was viele beschäftigt, ist genau das, was vielleicht Thomas Adolf Freude bereitet, nämlich die große Auswahl an gesetzlichen Krankenkassen. Viele sehen das durchaus kritisch. Also auch historisch hat sich da ja einiges verändert. Das ist ja extrem geschrumpft, wenn man sich die letzten Jahrzehnte so anschaut. Ich glaube, in den 70ern gab es noch irgendwie fast 2000 von ihnen. Jetzt sind es 100. Aber es sind für viele Hörerinnen und Hörer, die uns hier auch E-Mails schreiben, immer noch zu viel. Uns schreibt zum Beispiel Angelika Ludwig: Ich habe noch nie verstanden, warum wir in Deutschland so viele gesetzliche Krankenkassen haben müssen. Aus meiner Sicht ist es ein Luxus, für jedes Gebrechen und jeden Bedarf eine neue Krankenkasse suchen zu können. Weniger ist mehr. Und wenn ich bedenke, was ich heutzutage alles selber bezahlen muss und auch jedes Mal ein bestimmtes Medikament von einem anderen Hersteller erhalte, dann verunsichert mich das sehr. Und Jörg Schmidt schreibt uns aus Leipzig, mal abgesehen davon, dass ich es persönlich nicht verstehe, dass wir über 100 Krankenkassen benötigen, verstehe ich noch weniger die Beitragsbemessungsgrenze. Weshalb schafft man so etwas Unsoziales nicht ab? Er schlägt vor, alle zahlen 15%, und zwar egal, wie hoch das Einkommen ist. Und das beschäftigt auch Jochen Habermann in Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen, danke fürs Warten. Sie waren schon eine Weile in der Leitung. Aber das ist ein Thema, was Sie sehr beschäftigt, wie ich gehört habe von den Kollegen.
Ja, hallo.
Ja, Sie müssten das Radio noch ausmachen, sonst hören wir uns alle nochmal doppelt.
Ich glaube, ach so, ja, das...
Genau.
mal wechseln hier, dann geht das.
Jetzt hören wir Sie gut.
Ja, mache ich. Das mache ich sofort. Ich habe da so lange gewartet.
Ja, das tut mir leid. Es sind so viele Anrufe heute da.
Ja, ist okay. Ja, also ich bin da auch sehr kritisch, diese vielen Krankenkassen. Das kostet ja zusätzlich Geld und das ist Geld der Versicherten. Die ganzen Vorstände und was daran hängt, also das halte ich für völlig unnötig. Und das liegt auch daran, weil da so viele Unterschiede sind. Es reicht doch, wenn bestimmt wird, dass die Beiträge der...
Kommen Sie noch ein bisschen näher zum Telefon, Herr Bermann, dann hören wir Sie besser. Sie sind ein bisschen weit entfernt.
Nee, ich hab
jetzt ist gut, ja, genau.
Ja, also ich meine hier, jetzt hören Sie mich
jetzt besser. Hören wir Sie ein bisschen besser, ja, danke.
Wunderbar, also das reicht und ich finde, die Wettbewerbstätigkeit kann sich ja durch die Leistung ergeben, aber jede Krankenkasse erhebt die gleichen Beiträge. Das halte ich für völlig in Ordnung. Und am Anfang wurde ja gefragt, na was halten Sie denn hier von dem System? Da hörte ich dann nur eine positive Stimme. Ich finde, das ist völlig unberechtigt, denn wir hören hier ständig, wie die Krankenkassen stöhnen wegen des Geldes. Und darum ist auch mein Vorschlag, es gibt für jeden Erwerbstätigen eine Krankenversicherungspflicht, und zwar bei der gesetzlichen Krankenkasse. Und wenn er der Meinung ist, müssen noch andere Sachen sein, dann kann er immer noch privat machen. Ich habe zum Beispiel eine Krankenhausversicherung, privat, und die habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt und das finde ich schon ganz in Ordnung. Also das zum Beispiel. Und dann war ich sehr befremdet, als Sie dann sagten, dieser Bundesausschuss hat alle möglichen Leute da als Vertreter, aber keine Patientenvertreter. Das sind doch die Leute, die das betrifft und vor allem, die das Geld liefern. Also das finde ich nun völlig unverständlich. Es sei denn, dieser große Topf, das sind ja Milliarden, die da immer zur Verfügung stehen wollen, dann die Leute unter sich aufteilen und da sollen die Patientenvertreter das nicht mitkriegen. Also das müsste geändert werden, dass auch die Patientenvertreter dort sind. Und dann hatte eine Hörerin ja schon gesagt, oder durch einen Brief oder durch eine E-Mail gesagt, ja, die Sache mit der Beitragsbemessungsgrenze. Auch das halte ich für eine blöde Geschichte. Jeder zahlt an dem bestimmten Prozentsatz seines Einkommens, egal wie hoch. Dann würde auch zum Beispiel Finanznot der Kassen in Ordnung sein.
Das sind jetzt, Herr Hermann, vielen Dank für diese unterschiedlichen Anmerkungen, die ja grundsätzlicher Natur sind, die wir vielleicht nicht alle jetzt klären können in dieser Sendung heute Vormittag, aber natürlich ganz grundsätzliche Fragen an dass die Finanzierungen oder die Finanzierung des Gesundheitssystems in Deutschland. Also wir haben es gehört, darüber wird ja auch schon seit einiger Zeit diskutiert, auch politisch diskutiert über eine Bürgerversicherung, dass eben sozusagen dieses zweigeteilte System keine Zukunft mehr hätte. Da gibt es ja viele kritische Stimmen dazu. Oder aber auch die Patientenbeteiligung. Vielleicht beginnen wir mal mit der Patientenbeteiligung, Jürgen Windeler. Da wurden Sie ja konkret angesprochen bei diesem gemeinsamen Bundesausschuss.
Ja, gerne.
Genau. Wie kann man das verbessern?
Naja, erstmal nochmal, wie ist der Status quo? Der Status quo ist, dass die Patientenvertreter oder die Patienten mit ihren Vertretern im gemeinsamen Bundesausschuss vertreten sind. In allen Sitzungen, in allen Gremien, in allen Unterausschüssen, überall dabei sind, mitberaten, sich einbringen, sehr kompetent einbringen im Übrigen. Das Einzige, was sie nicht haben, ist letztendlich ein Stimmrecht, wenn es darum geht, bestimmte Richtlinien zu beschließen, bestimmte Leistungen ein- oder auszuschließen. Aber es geht natürlich um sehr, sehr viel mehr. Es gibt durchaus sehr kontroverse Debatten darüber, auch innerhalb der Patientenvertreter, ob sie nun eigentlich stimmberechtigt sein möchten oder nicht. Weil die Nichtstimmberechtigung, und das bedeutet übrigens, dass sie jedes Mal bei einer Abstimmung gefragt werden, wie denn ihr Votum ist, aber sozusagen in den Mehrheiten nicht mitgezählt werden. Wenn sie dort wirklich stimmberechtigt wären im Sinne von Mehrheitsbeteiligung, dann würde das eben auch bedeuten, dass Patientenvertreter die volle Verantwortung für bestimmte Beschlüsse übernehmen würden. Also etwa auch natürlich dann gegenüber ihren anderen Patienten oder gegenüber ihren anderen Mitgliedern vertreten müssten, warum bestimmte Leistungen jetzt nicht oder anders oder in anderer Form im System sind. Da gibt es nochmal sehr unterschiedliche Debatten, auch innerhalb der Patientenvertreter. Aber nochmal zur Korrektur. Patientenvertreter, Patientenvertreterinnen sind im gemeinsamen Bundesausschuss vertreten, raten mit, werden jedes Mal bei einer Abstimmung gefragt, wie denn ihr Votum ist, zählen nur bei den Mehrheiten nicht mit, um das vereinfacht zu sagen.
Ja, das ist doch die Hauptsache. Also sonst zuhören, dann kann ich mich auch als Zuhörer dazusetzen und dann darf ich nicken oder kann rausgehen. Das ist ja nun keine richtige Mitbestimmung für diese Sache. Das halte ich völlig in Ordnung und dann muss ich, als wenn ich da so bin, muss ich halt die Verantwortung für mein Votum geben. Das ist doch ganz okay. Also das wäre ja so, als wenn wir im Abgeordnetenhaus oder im Bundestag die eine Hälfte, die darf mitbestimmen und die andere Hälfte, die hört nur zu und da wird gefragt, aber ihr Votum besteht nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also sowas ist ja, wer hat sich denn so einen Unsinn ausgedacht?
Also, okay, also noch einmal, die Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss beschränken sich auf alles andere als auf das Zuhören. Sie können sich vielleicht die Plenumssitzungen des gemeinsamen Bundesausschusses jeweils an Donnerstagen im Internet angucken, auch als Livestream angucken. Dann werden Sie sehen, dass die Patientenvertreter dort sehr aktiv in den Plenumssitzungen sich beteiligen. Sie haben im Übrigen auch noch ein gesetzliches Antragsrecht, auch was Beratungsinhalte des gemeinsamen Bundesausschusses, was Sie auch sehr rege nutzen. Also von nur zuhören kann gar keine Rede sein. Was Sie nicht haben, und ich sage es noch einmal, das ist durchaus in der Diskussion, aber auch in der Diskussion innerhalb der Patienten und der Patientenorganisationen, ist, ob Sie eigentlich ein Stimmrecht haben sollten oder überhaupt wollen.
Sollten Sie das haben?
Na, der Punkt ist, ich glaube, dass im Grunde die Konstruktion jetzt in der Situation, also die Möglichkeiten der Patientenorganisationen sehr weitreichend sind und deutlich weitreichender, als es offenbar auch ja die Zuhörer überhaupt wahrnehmen. Die Frage ist, ob man, wenn man jetzt Patientenorganisationen Stimmrecht gibt, ob man sozusagen dann die Möglichkeiten der Beteiligung auch auf andere Gruppen, also das betrifft etwa mal Apotheken, das betrifft Physiotherapeuten, das betrifft Pflegekräfte und ähnliche, erweitern müsste. Das kann man alles erörtern, das würde nur ein Kernproblem oder eine Kernstruktur des gemeinsamen Bundesausschusses tangieren, nämlich die Frage, dass sich dort diejenigen über das Leistungsgeschehen der gesetzlichen Krankenversicherung unterhalten und einigen und mehrheitlich oder einstimmig entscheiden, die unmittelbar an diesem Leistungsgeschehen beteiligt sind. Und wenn man das jetzt erweitert, kann man das überlegen, aber dann wird man eine schwierige Zuständigkeits- und Verantwortungsdebatte bekommen, die man führen kann, aber durchaus, sagen wir mal, umstritten ist. Ich habe da genauso wenig wie die Patientenorganisationen insgesamt, keine Position zum Stimmrecht. Ich finde, das, was die Patientenorganisationen im Moment im gemeinsamen Bundesausschuss einbringen, ist aller Ehren wert und führt auch zu relevanten Beiträgen und auch zu relevanten Änderungen von Beschlüssen.
Jochen Habermann, danke, dass Sie sich beteiligt haben hier an unserer Sendung heute Vormittag über gesetzliche Krankenkassen, was sie leisten und was nicht und auch grundsätzliche Fragen hier nochmal eingebracht haben, nämlich die Frage nach der Vielfalt der Krankenkassen, die einige als Vorteil sehen, andere wiederum auch kritisch anmerken, das haben wir hier schon gehört und natürlich eben nach diesem zweigleisigen System, auch wenn die allermeisten in Deutschland gesetzlich versichert sind, 90%, sind eben die anderen privat versichert, auch darüber wird ja seit einiger Zeit eine politische Debatte geführt. Jochen Habermann, Sie haben das auch angesprochen und das ist etwas, was auch einen Arzt betrifft, nämlich Hans-Arne Schmidt aus Wernigerode. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Tag.
Guten Tag, guten Morgen, Herr Schmidt. Sie sind selber Hausarzt, haben meine Kollegen verraten.
Hausarzt, Landarzt im Harz.
Und kein großer Freund der privaten Krankenversicherung.
Was heißt Freund? Sie sind von ihrem Leistungsumfang und von den Erträgen für die Ärzte einfacher zu handeln. Sie bringen mehr Ökonomie in die Praxis und sie verführen natürlich die Ärzteschaft dazu, Umsätze zu generieren mit den Privatpatienten, die man im kassenärztlichen Bereich, wo vieles budgetiert und geregelt ist, nicht machen kann.
Aber Ärzte verdienen ja mehr Geld. Also eigentlich profitieren Sie ja, also Sie persönlich profitieren ja von der privaten Krankenversicherung, ne?
Das ist richtig, ich profitiere, weil die Hausärzte, muss ich jetzt einschränken, Hausarzt und neues Bundesland, wir machen 10% unserer Umsätze mit den Privatpatienten. Das ist eine Summe, die zu vernachlässigen ist oder sagen wir mal, die nicht so ins Gewicht fällt. Das ist in großen Städten mit vielen Facharztpraxen, mit Chefarztbehandlungen natürlich wesentlich anders. Und die Kosten, die die privaten Krankenversicherungen an ihre Versicherten weiterreichen mit jährlich steigenden Beiträgen, spiegeln ja wieder, dass die Ärzte permanent diese Umsätze versuchen zu steigern, um in Anführungsstrichen die nicht ausreichenden Umsätze mit den gesetzlichen Krankenkassen auszugleichen. Mhm. Ich bin als Kind der neuen Bundesländer mehr dafür zu sagen, der Vorredner hat es ja schon mal angedeutet oder einer der Vorredner, die Beitragsbemessungsgrenze ist hochgradig ungerecht, weil die gut verdienen, zahlen nicht in die gesetzliche Krankenversicherung ein. Das Zweite ist, dass die Gutverdiener dieses System verlassen und dadurch eine Teilung der Gesellschaft in privat und gesetzlich, also in Zweiklassenmedizin herbeiführen. Ja. Wenn Beiträge von den Privatversicherten in die gesetzlichen fließen würden, dann wäre dort schon ein großer Teil der finanziellen Probleme gelöst. Und jeder, der möchte, kann eindeutig definierte Zusatzleistungen auch privat versichern. Wäre ja kein Problem. Aber das ist ein politisches Problem, was in Berlin liegt. Und alle Bundestagsabgeordneten sind privatversichert, soweit ich weiß. Und nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Naja, vielleicht nicht alle. Zumal man ja auch freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein kann, auch wenn man über dieser Beitragsbemessungsgrenze liegt.
Aber nur bis
liegt.
55. Gleiches Problem habe ich.
Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja gut, das sind natürlich ganz grundsätzliche politische Fragen an dieses Gesundheitssystem. Thomas Adolf, vielleicht die Frage an Sie. Was ist eigentlich mit den freiwillig Versicherten, die eigentlich von ihrem Einkommen her bei der privaten sein könnten? Nach welchen Kriterien entscheiden die sich doch für eine gesetzliche?
Die genauen Kriterien kann ich Ihnen nicht nennen, weil ich nicht mit denen spreche. Ein wichtiger Punkt ist natürlich zum Beispiel die beitragsfreie Mitversicherung von Familienangehörigen, die das Sozialsystem gesetzliche Krankenversicherung ja bietet. Das heißt also, meine nicht berufstätigen Kinder sind beitragsfrei mitversichert, mein nicht berufstätiger Ehepartner ist beitragsfrei mitversichert. Das ist eben ein Kennzeichen eines Sozialsystems und spricht natürlich dafür. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann ist es ja so, dass doch ein nennenswerter Teil der freiwillig Versicherten in der gesetzlichen Krankenkasse verbleibt, auch wenn er jetzt nicht unbedingt die beitragsfrei versicherten Kinder dabei hat. Und wir haben auch im Privatsystem eine ganze Menge Geringverdiener, die, selbst wenn man das System auflösen würde, für die Krankenkasse keine Ertragsbringer, sondern Kostenbringer wären. Das muss man ja auch alles berücksichtigen.
Kleine Selbstständige dabei. Zum Beispiel.
Zum Beispiel, das sind gar nicht so wenige. Denken Sie bitte auch an die gesamte Beamtenschaft. Auch dort haben wir jetzt nicht nur Großverdiener, im Gegenteil. Viele Beamte, lange nicht alle, aber viele sind eben privat versichert. Das liegt daran, dass eben in den meisten Bundesländern eine bestimmte Form des Zuschusses erfolgt, der dann nachteilig für diejenigen ist, wenn man gesetzlich versichert ist. Aber auch gerade Beamte sind nicht unbedingt Spitzenverdiener. Also es ist falsch davon, und die Hälfte aller Privatversicherten, um es vielleicht noch zu sagen, sind Beamte. Also insofern muss man das, glaube ich, relativieren, dass es nicht nur um Spitzenverdiener geht, die das System der gesetzlichen Kassen retten würden. Wo ich jetzt aber gerne nochmal drauf eingehen würde, wäre die Frage, vorhin haben wir zu viele Krankenkassen? Die ganzen Vorstände, das kann ja wohl nicht sein. Da reicht eine oder fünf oder wie viele sind es? Also aktuell 97 Kassen. Sind das zu viel, sind das zu wenig? Ist schwer zu sagen. Aber was ich weiß ist, dass die Zahl der Kassen kein Kostentreiber ist. Wir haben mehrfach eine Studie durchgeführt, wo wir geschaut haben, wie hoch sind die sogenannten Nettoverwaltungskosten einer Krankenkasse. Das heißt also, was sind die internen Kosten, da sind die Vorstandsgehälter natürlich dabei, was verursachen die an Verwaltungskosten, und haben die mal ins Verhältnis zu den Mitglieder- und Versichertenzahlen gesetzt. Und da ist es faszinierend, dass kleinere Krankenkassen tendenziell deutlich geringere Verwaltungskosten haben als große Tanker. Und mal vereinfacht gesagt, viele kleine Kassen sind in der Summe tatsächlich günstiger als wenige große, wenn wir diese Studien einfach mal prolongieren und sagen, was würde daraus eigentlich erfolgen. Das heißt, Größe allein ist kein Kostenvorteil. Aber Vielfalt bedeutet Wettbewerb um Zusatzleistungen und vor allem Wettbewerb um Kostensenkung. Weil wer einen zu hohen Beitragssatz hat, wird abgestraft. Das heißt, das Interesse der Krankenkassen ist, möglichst mit den möglichst wenig Kosten zu haben, um einfach mehr Versicherte zu gewinnen, mehr Mitglieder zu gewinnen. Und das schaffen sie eben dadurch, dass sie ihre Kosten im Griff haben. Würde dieses Regulativ wegfallen, weil wir zum Beispiel nur noch eine Einheitskasse haben, werden wir das Gegenteil sehen, dass nämlich die Kosten explodieren werden. Und von daher sehe ich Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung, wie gesagt, auf zwei Parametern, Leistung und Kosten. Ob wir dafür 97 Kassen brauchen, ob das schon zu wenig sind und wir vielleicht wieder 500 bräuchten oder ob 50 oder 5 reichen, da möchte ich mich nicht festlegen. Aus meiner Sicht hat jede Krankenkasse, so klein sie sein mag, ihre Existenzberechtigung, wenn sie ihre Mitglieder davon überzeugt, dort versichert zu bleiben. Und auch eine Kasse mit nur 5 Mitarbeitern, die gibt es, mag für Versicherte
so, gibt
ein
es?
Super, ja, gibt es noch, eine tolle Kasse
wo
sein.
Wo ist die? Wie heißt die?
Das sind tendenziell betriebsbezogene kleinere Kassen,
wo nicht jeder rein
da
kann.
Nicht jeder rein darf. Uh-huh. Aber dort haben sie beispielsweise wirklich ganz wenige Mitarbeiter, die, wenn sie jetzt zum Beispiel chronisch krank sind und öfters Kontakt zur Kasse haben, immer mit dem gleichen Mitarbeiter, den sie persönlich über Jahre
schon
kennen,
fünf. Der
ihre Situation kennt. Ja, in dem Fall. Aber lassen Sie es sogar ein paar mehr sein. Nichtsdestotrotz, kleine Kassen bieten oft einen viel direkteren, persönlicheren Service an. Den Großkassen, wo sie bei 5 Anrufen 6 Mitarbeiter in der Hotline bekommen. Verzeihung, das war jetzt übertrieben gesagt. Aber wo sie alles von Neuem erklären müssen oder eine kleine Kasse haben, wo sich Dinge in einer Hand befinden, durchaus vorteilhaft sein kann.
Hans-Arne
Schmidt.
Das ist
nur ein Beispiel. Ja. Aber wer darauf Wert legt, kann bei kleinen Kassen tatsächlich besser versorgt sein, in seiner persönlichen Wahrnehmung, als bei einer Großkasse.
Hans-Arne Schmidt, eine Argumentation, die sich irgendwie erschließt für Sie?
Ist nachvollziehbar. Es ging ja auch jetzt nicht, also ich hatte jetzt nicht konkret zu der Vielfalt der gesetzlichen Krankenkassen, wie der Moderator oder ihr Gast auch das ausführt. Große Kassen sind oft schlecht zugänglich, das kann ich bestätigen.
Auch aus Arztsicht?
Aus Arztsicht, ja. Große Kassen haben automatisierte Abläufe, zum Beispiel in der Genehmigung von Hilfsmitteln, die also ständige Widersprüche erfordern, ja, wo man den Eindruck hat, dass die Erstverordnung per Computer erstmal abgelehnt wird. Ne. Ein Beispiel, Schulteroperationen verlangen nach Standard eine Motorschiene in den ersten 4 Wochen nach Operation. Der Operateur verordnet sie und die Krankenkasse lehnt sie pauschal ab. Das Widerspruchsverfahren dauert in der Regel 4 Wochen. Dann braucht der Patient die Schiene nicht mehr. Ja, das sind so Sachen, da ist eine kleine Krankenkasse mit dem Ansprechpartner am Telefon tatsächlich schneller erreichbar. Das würde ich unterstützen.
Hans-Arne Schmidt in Wernigerode, Hausarzt. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Gerne.
Und wünsche schönes Wochenende. Und schon mal einen schönen 3. Oktober.
Danke, Ihnen auch, ja.
Danke. Und wir haben noch Zeit für einen letzten Anruf, bevor hier gleich die 11 Uhr Nachrichten beginnen. Maria Rebele aus München, schönen guten Morgen.
Grüß Gott aus München.
Ja, grüß Gott.
Hallo.
Zurück.
Ich bin seit vielen Jahren, seit 45 Jahren gesetzlich versichert und sehr zufrieden mit meiner Krankenkasse, habe aber trotzdem eine private Zusatzversicherung für Chefarztbehandlung. Und jetzt ist meine Frage, speziell in diesen Zeiten, ist es das Geschäft mit der Angst oder soll ich die beibehalten?
Tja, große Frage. Wer will antworten? Keiner so richtig. Ich höre nur Atmen hier. Herr Adolf, legen Sie los.
Sagen wir es mal so. Ich glaube, keiner ist wirklich schlecht versorgt, wenn er die Chef- oder privatärztliche Behandlung im Krankenhaus nicht mitversichert hat. In vielen Fällen bekommt man ja trotzdem eine. Aber es ist halt die Frage des Anspruchs. Und wir haben nun mal die Situation, dass wir teilweise sehr lange Schichten in den Krankenhäusern haben. Und wenn ich mir vorstelle, ich mag vielleicht jetzt auch nicht vom Arzt am Ende einer 24-Stunden-Schicht behandelt werden, sondern wäre froh zu sagen zu können, nee, möchte ich nicht, bitte. Ich möchte, dass der Chefarzt wie auch immer kommt und mich dort eben behandelt. Da habe ich ein größeres Vertrauen in diesem Moment. Das kann ich nachvollziehen. Das ist aber nicht in jedem Fall so gegeben. Also kein Automatismus in beiden Richtungen. Es ist, glaube ich, ein persönliches Sicherheitsgefühl und vielleicht auch eine Erfahrung, ob ich damit eine gute Erfahrung habe, eine schlechte Erfahrung habe. Insofern ist das, glaube ich, durchaus im Auge des Betrachters, ob es für nötig gehalten wird oder nicht. Und damit ist, glaube ich, keine Pauschalempfehlung machbar.
So haben wir es offen gehalten.
Ja, Ja. Worauf wollen Sie es denn festmachen? Mhm. Dem einen ist es wichtig, der andere sagt, ach nee, ist mir egal. Ist es wichtig, im Einbettzimmer zu liegen oder reicht mir ein Vier- oder Sechsbettzimmer? Dem einen ist es wurscht, dem anderen ist es wichtig. Das ist, glaube ich, sehr, sehr im Auge des Betrachters und keinesfalls pauschal zu beantworten.
Maria Rebel in München, vielen Dank für diesen Anruf und für diese Frage. Auch eine Frage, die vielleicht auch viele andere beschäftigt, aber auch alle anderen Dinge, die wir hier besprochen haben, können Sie in Ruhe nochmal nachhören unter deutschlandfunkkultur.de oder auch als Podcast. Gesetzliche Krankenkassen, was sie leisten und was sie nicht leisten. Und da haben wir, glaube ich, viele Fragen beantworten können. Andere sind vielleicht offen geblieben. Das wird uns immer wieder weiter beschäftigen. Klar, das Gesundheitssystem, das betrifft uns ja alle und die Realität und der Alltag in diesem Gesundheitssystem. Ich danke herzlich Thomas Adolf. Er ist Geschäftsführer von Kassensuche GmbH, das ein Vergleichsportal für gesetzliche Krankenversicherung betreibt. Danke für Ihre Zeit.
Ich habe zu danken.
Und Jürgen Windeler, er ist Arzt und Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Auch vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank.
Danke. Und wie immer Samstag bei uns, also die Möglichkeit, hier sich bei uns zu beteiligen.